kannst auch sagen, dass es ein Dudelsack war.
Ja, aber so kann man auch also lesen. So. Da sind wir endlich.
Einen wunderschönen guten Abend mit nur 18 Minuten Verzögerung, dafür um 18.18 Uhr, was auch cool ist.
Ja, ist super.
Träumchen.
Geht's dir? Mir geht's hervorragend.
Das ist schön.
Ich habe morgen frei, da kann es einem nur gut gehen.
Das ging am Plan, ja, wir...
Ton.
Wir werden offensichtlich gehört. Das ist schon mal super. Machen wir erstmal unsere Standardfragen.
Ja, machen wir mal.
Was hast du als letztes gespielt?
Das haben wir ja gerade schon versucht zu eruieren. Ich habe tatsächlich das letzte Mal auf der BerlinCon was gespielt und seither nicht mehr. Ja, ist eine ganze Weile her, ich weiß.
2 Wochen.
Und demnach ist das letzte, was ich gespielt habe, tatsächlich Dice Throne gegen den Flo von Get On Board.
Hast du gewonnen oder verloren?
Ich habe mit einem übrigen Lebenspunkt, den er noch hatte, verloren.
Tja,
wir sind die Einleitung klang besser, ne?
Ja, kurzer Hinweis an die Regie, wir sind wohl krass asynchron. Ja, und was hast du als letztes neu gelernt?
Das war Dice Throne am Abend vorher, aber am Tag danach noch Maglev Metro.
Maglev Metro. Nie gehört, obwohl du mir, glaube ich, schon mal davon erzählt hast, da habe ich wahrscheinlich nicht zugehört.
Ein Pickup and Deliver, bei dem seine eigene Metro, also Straßenbahn, U-Bahn-Strecke legt und dann eben Passagiere an Orte fahren muss und bestimmte Aufträge erfüllen und dann man kann sich auch upgraden. Also das hatte so ein bisschen Ähnlichkeiten auch mit dem Yukon Airways, was wir am Tag zuvor gespielt hatten. Also du hattest auch jeder sein eigenes Board, auf dem er dann verschiedene Fähigkeiten upgraden konnte. War auf jeden Fall sehr cool. Hat Laune gemacht.
You see me not amused. Klingt erstmal noch nicht so überzeugend. Aber musst du...
Doch,
ja,
war.
Ja, okay.
Also war ein strategisches Pickup and Deliver.
Okay, cool. Ist das auf Deutsch rausgekommen oder was?
Nee, noch nicht. Das, ich weiß, der Sven vom Brettballett war da auch begeistert. Hier unsere Zuschauer auch.
Ein Zuschauer.
Der ist aber bisher repräsentativ, weil der Einzige ist, der er zugeschrieben hat.
Alles gut. Ja, okay.
Ich und bei dir so?
Zuletzt gespielt. Achtung, das waren die Knuffis.
Okay, das ist hier dieser Jenga-Turm aus Knuffenbällchen.
Ja, genau. Ja. Der liebe Jojo wollte das gerne ausprobieren.
Okay.
Und das haben wir dann gemacht. Und neu gelernt, weil die Knuffis kannte ich ja schon.
Da hast du, glaube ich, ein Video hier auch zugemacht, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Nee? Okay. Nee.
Dachte. Ist ja Schmidt. Aber neu gelernt habe ich Loop, das kooperative Spiel von BoardGameBox. Ja. Das war tatsächlich ziemlich cool, nachdem man diese unfassbar schlechte Anleitung durchgearbeitet hat.
Waren wir auch daran interessiert mit der Spieleschmiede, hätten wir gerne gemacht.
Dann, das wäre gut gewesen, weil hätten wir die Anleitung vernünftig machen.
Ja, ne?
Also die Anleitung ist halt sehr sperrig und sehr viel Mischung aus Flavor und Regel. Aber das Spiel an sich, als wir es dann durch hatten nach der ersten Runde, als wir es verstanden haben, war super witzig und es ist ja Koop. Und wir haben in der ersten Runde mit den einfachsten Einstellungen auch direkt mal verloren. Das spricht dafür, finde ich, weil wenn es so einfach ist, wird es langweilig.
Ja.
Und hatte tatsächlich auch ein bisschen was Innovatives.
Ne? Oho, kleine
Überleitung auch direkt. Nee, aber hat tatsächlich Bock gemacht. Also wir haben dann zu dritt 4 Personen kontrolliert, weil die 4. Person ins Bett gegangen ist.
Okay.
Nach der Einleitung, weil sie die Anleitung hat sie ausgenockt. Nee, aber war super cool. Also freue ich mich drauf. Hatte ich mir jetzt direkt quasi fresh in Leipzig gekauft auf der Messe.
Sehr schön.
Und ja, genau, das war das.
Um The Loop ging es gerade.
Um The Loop, genau. Kooperatives Spiel von BoardGameBox. Und bestimmt auch einem Autor, den ich nicht weiß.
Ich glaube, französisch. Also wir haben
Zeitreisen, ja genau, es war französisch.
Von BlackRock Games, genau.
Ja, und ich habe mal so ein bisschen dir den Ball zugespielt. Es hat ein bisschen Innovatives gehabt.
Genau.
Also, möchtest du unser heutiges Thema einleiten?
Ich möchte sehr gerne unser heutiges Thema einleiten. Das Thema ist brandaktuell quasi, weil da am Mittwoch auch eine Preisverleihung zu ansteht. Und wir reden heute über Innovationen in Brettspielen. Und dazu haben wir uns ein Jurymitglied aus dem oder vom InnoSpiel Award, der am Mittwoch dann verliehen wird, geholt. Und ihr habt ihn vorhin schon mal kurz gesehen, als es hier noch Stummfilm-Stream war. Der Christoph Post ist das nämlich, den ihr bestimmt auch in seiner Position von der Brettspielbox kennt. Ich kenne ihn auch als wandelndes Spiellexikon. Also man kann ihn eigentlich alles fragen, was er so, also er weiß über jedes Spiel irgendwas gefühlt. Ja, und der ist jetzt heute bei uns, um mit uns über Innovationen zu reden. Hallo Christoph.
Hallo.
Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann.
Cool. Jetzt sehen und hören wir dich auch so, wie wir das gerne möchten. Ein Traum.
Das war der Plan von Anfang an.
Ja, erstmal, bevor wir einsteigen, auch an dich, unsere obligatorischen Fragen. Was hast du als letztes gespielt und welches Spiel hast du als letztes neu kennengelernt?
Tatsächlich ist es ein und dasselbe. Das ist Hadrian's Wall von Schwerkraft.
Okay. Zwei Spieler? Ein Zweispielerspiel? Irgendwie habe ich ein Zweispielerspiel im Kopf.
Nee, das ist eigentlich sogar eher ein Solitärspiel. Also das ist ein, ja, im weitesten Sinne ein Flip-and-Ride-Spiel, wo ich dann halt so eine Art Engine aufbaue, um den Hadrian's Wall dann zu sichern. Sehr gut gemacht, hat mir bisher extrem gut gefallen.
Cool. Und ist das schon draußen?
Ja. Man hört unseren Gast doppelt, Matthias.
Okay, besser doppelt als gar nicht. Ist es schon draußen, also ist es schon auf Deutsch erschienen oder hast du irgendwie vorab spielen können?
Es ist, glaube ich, bei Schwerkraft aktuell bekommbar. Die haben da, glaube ich, irgendwie so eine Rabattaktion gerade laufen. Ich denke mal, das wird es auf jeden Fall zur Messe geben.
Cool. Sehr schön. Ah, okay. Ob das eine Neuimplementation, geht gleich eine Frage aus dem Chat, geht gleich rund hier, ob das eine Neuimplementation von Schiffbauer der Nordsee ist, weil Raiders of Scythia ja Räuber der Nordsee war.
Nein, das ist, glaube ich, ein eigenständiges Spiel, was die da gemacht haben, weil das ja auch auf so Zetteln eben halt ankreuzbar ist und so weiter. Würde ich mit Raiders of the North Sea nicht ganz vergleichen. Also schon eigenständiges Spiel, was bei Garfield Games ursprünglich rausgekommen ist und jetzt bei Schwerkraft dann lokalisiert wird.
Alright. Okay. Aber hat Spaß gemacht, sagst du?
Hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist halt nur null Interaktion drin. Also auch wenn ich es mit 5, man kann es bis zu 6 Spielen dann spielen. Man sitzt daneben und jeder macht so sein Ding über die 6 Runden. Also es ist eher ein klassisches Solospiel.
Jo. Muss es auch geben. So ist das. Also nicht sonderlich innovativ, um wieder aufs Thema der Sendung zu kommen. Genau. Ja, und Thema habe ich ja schon eingeleitet. Also du kannst dich ja auch gerne noch mal kurz vorstellen für die Gäste, die dich nicht kennen. Einfach kurz mal sagen, wer du bist, was du sonst so tust und ja.
Ja, also ich mache den Blog Brettspielbox jetzt seit 2014, seit gut 2 Jahren auch Video und Podcast, die Brettspielbar ja mit dem Jürgen Kahler zusammen. Schwerpunkt ist halt alles so rund um Reviews, aber vor allen Dingen halt auch Vorschauen, deswegen eben halt vielleicht das wandelnde Spielelexikon, was mir da nachhängt, was aber glaube ich nicht ganz so zutrifft. Und was ich sonst so mache, ich bin selbstständig als Business Coach unterwegs. Das ist das, was ich neben dem Hobby des Spielens mache.
Okay, auch gut. Und ja, dann noch Jurymitglied bei der InnoSpiel oder beim InnoSpiel Award. Deswegen bist du ja hauptsächlich heute hier bei uns.
Genau. InnoSpiel Award ist vor 4 Jahren ins Leben gerufen worden. Es gab ja vorher die Essener Feder, wo halt die besten Spielanleitungen gekürt worden sind. Dann gab es eine Diskussion, brauchen wir das noch? Also ich glaube, in der heutigen Zeit wird man bei dem einen oder anderen Spiel, ihr habt ja gerade auch über eins gesprochen, wieder sagen, ja, es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn es die Essener Feder wieder gäbe. Man hat die aber dann einfach eingestellt, hat gesagt, also der Merz Verlag, der ja auch die Essener Feder herausgegeben hat, wir wollen jetzt irgendein Award haben, der so ein bisschen das Thema Innovation halt auch in den Vordergrund stellt, weil das gibt es bisher nicht. Und so ist vor 4 Jahren der InnoSpiel eben ins Leben gerufen worden und wir vergeben ihn jetzt zum 5. Mal auf der Pressekonferenz am Mittwoch.
Und du bist seit Anfang an auch in der Jury mit dabei, also seit dem ersten Jahr gleich.
Genau, ich bin sozusagen Gründungsmitglied. Also das letzte Jahr habe ich noch Essener Feder mitgemacht, da bin ich auch dann dazugekommen. Und ja, wir sind zu 7 Leuten in der Jury. Das ist so ein Mischmasch aus Spielern, Leute, die beispielsweise bei der Spielbox schreiben oder aber die Spielerei herausgeben. Wir haben jemand dabei, der einen eigenen Brettspielladen hat, auch Blogger ist oder eben halt auch als Journalist tätig. Also das ist so ein Querschnitt aus der Brettspielszene dort.
Okay, und ihr sieben wählt dann die Nominierten und auch die Gewinner oder kommt da auch irgendwas aus der Community? Wie kann man sich den Weg erstmal vorstellen?
Nein, also die Community binden wir jetzt nicht explizit ein, also höchstens über die vielen Spielgruppen, in denen wir da tätig sind. Wir gucken uns an, was ist so, also es fängt so in Nürnberg halt an, beziehungsweise auch auf der Spiel in Essen. Aber wir schauen halt, was sind so interessante Spiele, die irgendwas Besonderes darstellen, was es vielleicht so nicht gab, stellen das dann halt in unsere Gruppe. Wir haben so einen eigenen Slack-Channel, wo wir dann halt die Spiele vorstellen. Das muss halt kurz begründet sein, warum das jetzt irgendwas Innovatives hat. Und dann geht die Diskussion los, ob es dieses Spiel schon in irgendeiner Form gab, also diesen Mechanismus oder das Material etc. oder ob das dann reinpasst. Und aus diesen vielen Spielen, die wir da eben halt für uns so ausmachen, wählen wir dann so knapp 10 Spiele aus. Und dann haben wir so eine Art Klausurtagung. Die letzten beiden Male war es online, wegen Corona. Und ansonsten machen wir das hier in Bonn. Und dann diskutieren wir diese 10 Spiele aus. Teilweise spielen wir dann halt auch nochmal vor Ort und nominieren daraus dann 3 Kandidaten.
Hier in Bonn. Kommst du aus Bonn?
Ja, ich bin Bonner, ja genau. Also Wahlbonner, eigentlich bin ich Westfale sozusagen, aber seit mittlerweile 22 Jahren auch im Rheinland unterwegs.
Dann hätten wir tatsächlich auch in Bonn drehen können und dann wären wir zur Zeit in Bonn gewesen. Da fahre ich nämlich gleich noch wieder hin.
Ach so, super.
Ja, und wie bist, also du hast ja gesagt, du hast dann die letzte Essener Feder noch mitvergeben. Wie bist du in die Jury gekommen? Wurdest du da quasi angefragt, eingeladen? Hast du da Interesse bekundet?
Ich bin eingeladen worden. Der Christwart Konrad ist auch einer, der in der Jury tätig ist, der auch in der Essener Feder war. Und ich sag mal so, in den letzten Jahren der Essener Feder sind da einige Jurymitglieder aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Und die haben Nachwuchs sozusagen gebraucht. War dann halt vom Alter her damals auch noch Nachwuchs. Also ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Aber da bin ich dann halt dazugeladen worden. Das passte, das hat mir Spaß gemacht. Und gut ein Jahr später war dann halt das Thema dann mit der Innovation dann da.
Das ging aber wirklich vom März Verlag aus, also nicht von euch, dass die gesagt haben, wir machen lieber den Innovationspreis anstelle der Feder.
Also es war eine Idee, die vom März Verlag ausgesprochen worden ist. Wir haben das dann innerhalb der Jury diskutiert und haben gesagt, ja, da ist was dran. Haben überlegt, ob wir die beiden Preise noch parallel weiterführen. Das hätte es aber echt verwässert. Und dann haben wir gesagt, nee, dann lass uns das mit diesem Inno-Spiel halt ausprobieren. Und bisher war es aus unserer Sicht auch ganz okay.
Ist die Jury komplett gleich geblieben? Also habt ihr quasi einfach euren Fokus geswitcht, wenn man so will?
Nee, da sind einige auch ausgeschieden. Also das mit nach der letzten Essener Feder, beziehungsweise davor halt auch. Und zwischenzeitlich war beispielsweise der Matthias Natsch auch mal mit drin. Da aber noch aus seiner Blogger-Tätigkeit. Aber als das mit Frosted Games oder Deep Print Games dann intensiver geworden ist, ist er auch wieder rausgegangen. Dann haben wir mit der Diana Dörth beispielsweise noch jemanden mit dazu bekommen, die journalistisch halt tätig ist, um halt auch das Thema Frauen in die Jury noch stärker mit zu integrieren, was ja generell ein Thema ist.
Ja. Und jetzt hast du ja eben gesagt, ihr guckt dann nach Spielen, ne, die irgendwie, ja, wo ihr das Gefühl habt, die könnten innovativ sein. Also geht ihr dann wirklich angefangen bei den Messen über die Messen und schaut da schon, oder ist das auf so einer Messe viel zu stressig und zu laut und ihr macht es dann doch eher in Ruhe, oder geht ihr da wirklich auf der Messe schon schauen, was denn so vielleicht eure Aufmerksamkeit erregen könnte?
Also eigentlich ist es beides, ne? Also das heißt, auf der Messe ist es definitiv der Fall, wenn da irgendwas Spannendes ist. In Nürnberg hatten wir jetzt das Glück, als es das letzte Mal war, dass wir da dann direkt auch ein, zwei Spiele gesehen haben, die wir dann auch in der Gruppe sogar noch ausprobiert haben, weil wir da eben halt, glaube 5 von 7 Teilnehmern dort waren, um das halt sofort auszutesten und mal zu eruieren. Aber das ist so querbeet. Also irgendwie fällt einem irgendwas auf, wo er sagt, wow, das fühlt sich mal ganz anders an. Und dann versuchen die anderen irgendwie auch an das Spiel heranzukommen, das auszuprobieren. Und dann wird halt sehr intensiv diskutiert. Und wir haben halt auch noch so zwei Spieler da drin oder nicht Jurymitglieder oder sogar drei, die ja auch die 80er und 90er Jahre beispielsweise mitbekommen haben, also alte Hasen, die dann auch sehr gut nochmal nachvollziehen können, hat es das schon in irgendeiner Form gegeben oder fühlt sich das jetzt gerade nur neu an und ist halt, ich sag mal, alter Wein in neuen Schläuchen, ne? Und das ist halt das, was wir dann auch versuchen rauszufiltern.
Da habe ich zu einem der Nominierten für dieses Jahr dann nachher gleich was zu sagen, aber gut, das heben wir uns für später noch auf.
Und kriegt ihr auch, also kann man auch sozusagen Spiele vorschlagen, also können auch Verlage sagen, hey, wir haben hier was, wo wir glauben, das ist innovativ, oder ist das wirklich ausschließlich eure eigene Auswahl?
Also das ist bisher unsere eigene Auswahl. Es ist bisher noch nicht vorgekommen, dass ein Verlag auf uns zugekommen ist. Also ich glaube nicht, dass jetzt einer ein Problem damit hätte, wenn jetzt ein Verlag sagen würde, hey, das wäre mir was besonders Innovatives. Aber grundsätzlich ist es jetzt erstmal unsere Auswahl. Und das ist jetzt nicht irgendwie, dass Verlage dann zu uns kommen und sagen, hey, hier habt ihr mal 10 Spiele und die sind alle toll. Also im Moment ist das eher so unsere Auswahl aktuell noch, ja. Eine wichtige Sache dabei ist halt, dass das Spiel auf Deutsch erschienen ist. So dass es eben halt im Moment ausländische Spiele nicht gibt.
Okay. Das ist auch gut zu wissen.
Ist aber ja auch für einen deutschen Jurypreis okay.
Vollkommen in Ordnung. Definitiv. Ja. Das heißt, hast du jetzt von diesem Jahrgang gerade ein ausländisches Spiel, von dem du dir denkst, das wäre auch auf der Liste gelandet, wo wir jetzt gerade das Thema haben? Also lebt dir da irgendeins vor? Ich hatte jetzt in meinem...
Willst du das dann direkt in die Schmiede holen?
Nee, wir hatten ja Maglev Metro schon vorhin. Durchsichtige Bahnteile, mit denen man seine Pickup-and-Deliver-Straße legt. Wäre jetzt wahrscheinlich kein Kandidat dafür. Aber... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hast du ja irgendeins gerade.
Also habe ich jetzt so griffbereit jetzt nicht. Also wo immer sicherlich irgendwas Spannendes ist, ist im asiatischen Bereich, wo ja gerade da doch sehr, sehr ungewöhnliche Spiele auch erscheinen. Das mögen auch nicht immer sehr gute Spiele sein, aber die haben dann halt übers Material etc. dann halt auch viele Sachen. Oder was jetzt auch sehr stark im Kommen ist, glaube ich, der südamerikanische Markt, wo immer wieder spannende Spiele entstehen. Aber so jetzt, dass ich jetzt sagen würde, Wang, das wäre es jetzt gewesen, nee, kann ich jetzt nicht sagen. Und es ist definitiv jetzt nicht Crazy Coconuts, was ja keine deutsche Anleitung hat.
Deutschsprachig oder in Deutsch erschienen ist noch die Frage, weil es gibt ja auch Kickstarter, die dann teilweise Übersetzungen mit anbieten. Also reicht das aus, um sich zu qualifizieren?
Also eine deutsche Anleitung würde ausreichen. Also es muss halt, ich sag mal, für einen in Deutschland spielenden Spieler eben halt gut erreichbar sein. Also ja, auch wenn wir Englisch können oder viele Englisch können, ist das eben das Hauptthema. Und es soll halt auch noch verfügbar sein. Also auch das ist so ein Thema, dass ich eben halt nicht ein Spiel hier als Inno-Spiel vorschlage, was es dann einmalig als Kickstarter gegeben hat und dann kommt nie wieder ein Spieler dran.
Okay.
Gut. Das klingt aber auch sehr logisch.
Auf jeden Fall. Und denke auch, das beantwortet Max' Frage an der Stelle. Der mit Sicherheit ein Spiel im Hinterkopf hatte, könnte ich mir vorstellen, wenn er die Frage
so stellt. Das kann natürlich sein, ja.
Aber das schreibt er dann bestimmt auch gleich noch weiter in die Kommentare. Mal gucken.
Jetzt gibt es ja für dieses Jahr Nominierte. Ich weiß nicht, ob du das sagen darfst oder willst. Wie groß war denn die Auswahl? Wie viele Spiele habt ihr denn dieses Jahr oder in den Jahren so im Schnitt dann wirklich geprüft, nachdem sie quasi so diesen Vorschlag, wie du eben beschrieben hast, in die Gruppe überlebt haben sozusagen?
Also grundsätzlich so an vorgeschlagenen Spielen, wenn ich das mal so über die letzten 2-3 Jahre sehe, sind das immer so um die 15 bis 20 Spiele, die da vorgeschlagen werden. Ja, also viele scheiden halt vorher schon aus. Also ich sag mal, nimm mal von mir aus ein Ruin von Anak, was sicherlich ein ganz tolles Spiel ist, aber da sind so viele Mechanismen drin, die man kennt, und diesen Mix zusammenstellen wäre jetzt nett, aber nicht innovativ. Also solche Sachen fliegen natürlich von vornherein raus oder werden auch gar nicht erst vorgeschlagen. Ja, und von diesen 15 bis 20 Spielen haben wir dann eine sogenannte Shortlist von 10 Spielen. In der Regel, es gibt auch schon mal Jahrgänge, da sind es dann nur 8 Spiele, über die man diskutiert, aber so Pi mal Daumen 8 bis 10 Spiele sind dann eben halt für diese Klausurtagung noch da. Und dann sitzen wir halt zusammen, das ist dann so ein ja, halber Tag, 5-6 Stunden, wo wir dann halt intensiv über diese 10 Spiele diskutieren, immer mal wieder Abstimmung machen, um halt ein Gefühl dafür zu bekommen, wo wir da sind und ob wir schon Kandidaten dann sich herauskristallisieren.
Ist ja schon auch, wenn man überlegt, wie viele Spiele ja tatsächlich jedes Jahr rauskommen, ist es gar nicht so eine große Zahl mit den wirklich innovativen Mechanismen dann.
Wollte ich jetzt auch gerade sagen, ja, so 50. Ich hätte mir auch mehr auf der Liste vorgestellt tatsächlich, aber.
Ja, es sind halt, ich sag mal jetzt ein Roll and Write, da kannst du ja schon viele Sachen ausschließen. Oder wenn ich jetzt Escape Rooms, klar, kann man immer noch mal gucken, gibt es da auch noch mal irgendeinen besonderen Kniff. Aber auch das sind ja Sachen, die fliegen ja dann schon schnell wieder raus. Und so klassische Eurogames haben meistens ja auch nicht überall nur innovative Sachen. Und es geht ja nicht darum, so ein Mikro-Innovationsschnipsel dann da zu küren. Also zumindest so ist das so unser Anliegen. Sondern es sollte schon ein wesentlicher Bestandteil sein.
Ja, ich meine, das ist ja das, ne? Also viele sehr gute Spiele der letzten Zeit machen ja tatsächlich nicht unbedingt irgendwas neu, sondern wie du jetzt gerade bei Anak gesagt hast, die verbinden es immer mal wieder vielleicht auf eine frische Art, aber ja, wirklich die Innovation. Das bringt uns ja eigentlich zum Elefanten im Raum, wie man so schön sagt. Was ist denn eine Innovation? Also was bedeutet für euch oder für dich auch wirklich diese, weil Innovation als Definition jetzt in diesem Kontext, also wie würdest du das beschreiben?
Ich hoffe, ihr wollt jetzt nichts Wissenschaftliches von mir haben und die Mega-Definition und die, weil die könnte ich tatsächlich nicht liefern. Also es hat sehr viel auch mit Bauchgefühl zu tun und sicherlich auch Erfahrung, was gibt es überhaupt oder was gab es schon auf dem Markt. Und also erstmal, was fühlt sich irgendwo frisch an, was fühlt sich neuartig an, ist so ein Thema. Wir haben Spiele dabei gehabt in der Vergangenheit, da war das Material beispielsweise auch im Vordergrund. Also beispielsweise das Thema Cool Runnings, was ja auch, ich glaube, das zweite ausgezeichnete Spiel war. Das war tatsächlich im Wesentlichen aufgrund des vergänglichen Materials oder dieser Kombination aus diesem Eiswürfel, der gleichzeitig auch eine Zeit darstellt. Das war einfach eine Sache, die gab es bis daher noch nicht. Und das Spiel war jetzt, also es ging jetzt gar nicht darum, ein besonders gutes Spiel auszuzeichnen an der Stelle. Das war ein einfaches, nettes Party-Familienspiel, sondern hier ging es tatsächlich um dieses Material, das dann vergänglich ist und mitten im Spiel steht. Also das war jetzt zum Beispiel so eine Art Sache. Also das heißt, wir gucken sicherlich das Thema Material an. Ist da irgendwas Besonderes dabei, was es in der Form bisher noch nicht gab? Das andere ist, ja, ich sag mal, vielleicht auch dieser Mechanismus, dass der in irgendeiner Form neuartig ist oder in Teilen zumindest neuartig ist, was wir uns dann dementsprechend dort anschauen. Oder wenn wir jetzt auf die aktuellen Kandidaten gehen, nehmen wir da mal Mikro-Makro von mir aus. Wimmelbilder gab es schon, aber das Wimmelbild so ins Spiel zu integrieren, ist sicherlich eher neuartig. Auch wenn ich weiß, dass es da 1-2 Kandidaten gab, da haben wir auch drüber gestritten, ob das nicht schon in irgendeiner Form da war. Aber das so als Detektivspiel in dieser Form zu machen mit so einem großen Plan, haben wir dann als neuartig doch angesehen. Ja, also das ist eigentlich so das Thema, ne? Also haben wir einfach das Gefühl, dass wir hier irgendwas Neues, Neuartiges haben, was es in der Form noch nicht so gab. Und da hoffen wir immer, dass wir halbwegs richtig liegen und nicht irgendwas übersehen haben.
Ja, bei Mikro-Makro, das ist mein vorhin angesprochenes Spiel. Ich erinnere mich halt an die Wo ist Walter-Bücher. Und ich weiß, da stand hinten drin, waren dann auch immer schon so Fragen, die im Prinzip auch was Detektivspielartiges hatten. Es waren halt Bücher, kein Spiel. Das, also mich persönlich hat Micro Macro halt nicht abgeholt. Ich habe ja, aber kann auch verstehen, wenn man das toll findet. Ja, aber wie, also als Spiel, ja, innovativ. Das sehe ich schon auch. Also deswegen auch verdienter, nominierter mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ich persönlich jetzt, wenn ich bei euch da in der Jury mit dabei gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich eine Gegenstimme gewesen. Aber ich glaube, die wäre auch nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Ich glaube, das war ein recht eindeutiger Nominierter für dieses Jahr. Könnte ich mir vorstellen zumindest.
Da werde ich jetzt nichts zu sagen, verständlicherweise. aber nein, also natürlich haben wir da auch drüber diskutiert. Und man, also es gibt noch sogar noch eine andere Anleihe, wenn ich jetzt gerade konkret bei dem Thema bin. Da gab es vor, weiß nicht, 4 Jahren, 5 Jahren von Haber mal so ein Kinderspiel, was so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung gegangen ist. Aber wir haben halt dieses ganze Thema mit diesem Faltplan, das in dieser Gesamtkomposition war halt das für uns Neuartige. Also so minimale Elemente haben wir auch in anderen Spielen schon wieder entdeckt. Haben aber gesagt, ja, das reicht eigentlich an der Stelle aus.
Dann haben wir einen Nominierten schon genannt. Gucken wir uns doch auch gleich die beiden anderen noch an, wenn wir schon dabei sind, würde ich sagen. Fangen wir mal mit Ghost Adventure als zweiten dann an. Da spielt ein Kreisel eine enorm wichtige Rolle.
Genau, und hier war es einmal das Material des Kreisels, dass der eben halt auf verschiedenen Pappen halt, also teilweise auch gedreht oder in die Luft geschmissen werden muss, plus eben halt das kooperative Element. Also es sind beide Sachen, die damit zum Tragen kommen. Was wir halt irgendwo einzigartig fanden. Also ich weiß, dass es auch Kreiselspiele schon gab. Auch das ist jetzt nicht komplett was Neues. Aber in dieser Kombination war es halt für uns irgendwo was Besonderes, was in diesem Jahrgang dann herausgeragt hat. Und deswegen fanden wir es dann halt auch nominierungsfähig. Und ja, das dritte Spiel, der perfekte Moment, da freust du dich ja besonders drüber, das habe ich schon gehört.
Da freue ich mich ganz, ganz riesig drüber, ja.
Das war halt, also ich sag mal da, wobei wir auch da gesagt haben, also die Acryl-Variante, muss man fairerweise sagen, ist das i-Tüpfelchen bei dem Spiel und ich würde es auch den Leuten eher empfehlen, mit der Acryl-Variante zu spielen, als mit den Pappmarkern, wobei die Pappmarker auch funktionieren. Aber hier war es sicherlich dieser 3D-Raum einmal das Besondere, plus eben halt dieser Fotomechanismus, den wir dann dort haben. Also dann am Ende alles auf diesen Fotomechanismus hinzubauen mit diesen unvollständigen Informationen. Ja, warum auch immer, kriegt man ja leider doch nicht immer alle Umschläge, zum Ärger von vielen. Und was ich zusätzlich noch, das ist irgendeine Sache, die geht irgendwie komplett unter, ist der Wertungsmechanismus. Den finde ich auch mega spannend, weil den habe ich persönlich immer verglichen mit, hier, wer ist das? Eurovision, the Song, wer ist der? Eurovision Song Contest.
Ja.
Weil du machst ja wie bei so einem Voting auf, wer ist bei dem, und dann gehst du nach vorne. Und du hast teilweise ein Wettrennen, dann gehen die Leute, sind weit hinten, dann kommen ihre Figuren. Und das ist hammermäßig. Also dieser Wertungsmechanismus ist nochmal ein zusätzlicher in diesem Spiel, den ich in der Form auch noch nicht kannte. Und das alles zusammen haben wir dann gesagt, jo, das macht Sinn, das eben halt zu nominieren.
Das zelebriere ich auch tatsächlich immer in meinen Spielrunden mit dem Wertungsmechanismus. Also das wird dann, ja, ich nehme dann immer alle Umschläge an mich und dann werden die gemischt, damit dann auch nicht jetzt die einer zuletzt gerade in der Hand hatte und so deswegen vielleicht am besten platziert hat, alle gleichzeitig dran sind, sondern dann wirklich bunt durchgemischt nochmal. Ja, aber da, ja, wie du schon gesagt hast, ich freue mich da tierisch drüber. Ich habe das Spiel zusammen mit Rico ja damals in Cannes entdeckt. Da war es noch kompletter Prototyp und ja, da, also ich war mega begeistert und das war ja, nachdem wir den Termin hier ausgemacht hatten, dass du hier heute bei den Beard Game Geeks bist. Und danach kam dann die Nominiertenliste. Ja, hat mich das noch mehr gefreut, dass das heute hier klappt. Ja, Frage aus dem Chat nochmal. Cantaloupe, könnte ich mir vorstellen, stand auf der Shortlist? Oder auf der Longlist, so, sorry.
Es war zumindest sehr intensiv diskutiert, ja, um es mal so zu umschreiben.
Okay, gut. Ich sehe schon, Details werden hier nicht rausgerückt.
Nein, aber also das ist okay. Das wäre auch nicht so, also das wirst du, also ohne dass ich mich mit der anderen Jury da vergleichen möchte zum Spiel des Jahres, da wirst du aber auch kaum Themen kriegen, weil das einfach Sachen sind, die intern sind.
Klar.
Und das wäre auch nicht fair, das zu machen. Aber natürlich ist Cantaloupe auch ein Spiel gewesen mit dem Buch, was eben halt auch ein Thema war, ja.
Sehr schön. Das war es erstmal an Fragen aus dem Chat.
Sehr schön. jetzt hast du ja gesagt, du hast eben mal so über die letzten zwei, drei Jahre überlegt und hast du so diese Zahl 15 bis 20 Spiele in den Raum geworfen. Hast du das Gefühl, dass es weniger wird? Weil man sagt ja immer so, boah, wie kann immer noch was Neues kommen? Oder hast du das Gefühl, dass schon eigentlich die letzten Jahre konstant ein gewisser Output an Innovation da war auf dem Spielemarkt?
Also eher Letzteres. Also ich glaube, dass immer konstant irgendwo was kommt. Also wir erleben sicherlich, also ich hatte ja eben das Thema Roll and Write angesprochen oder Escape Rooms. Also gefühlt hat ja jeder Verlag mittlerweile irgendein Escape oder Detective Room. Also sehr viel, jetzt will ich nicht sagen kopieren, weil das wäre auch nicht sauber, da hat jeder schon irgendwo was Eigenständiges, aber man springt halt doch auf diesen gewissen Trend damit auf. Aber nichtsdestotrotz erlebst du halt auch immer wieder mal so Überraschungen, wo dann wieder was Neues kommt und dann auch wieder ein neuer Trend halt geboren wurde. Ne? Oder beispielsweise das Thema Legacy war ja auch so ein Thema, nachdem Pandemic da ja rausgekommen ist. Waren ja dann auch ganz viele, die erstmal in das Thema Legacy einsteigen wollten, mit der Schwierigkeit, dass Legacy nicht ganz so einfach zu produzieren ist. Also deswegen, ich glaube schon, dass es immer wieder auch neuere Sachen gibt und das finde ich halt auch sehr erfrischend. Ist immer die Frage, ob das immer bei den Großen rauskommt oder ob das erstmal auch teilweise kleine Verlage sind, die dann irgendwo was Spannendes, Neues dann präsentieren. Also deswegen ja, ich glaube und hoffe auch weiterhin, dass der Einfallsreichtum einfach da ist. Und ich glaube sogar, dass es teilweise eine Verpflichtung ist, sich in das Thema hineinzubegeben. Da habe ich mal ein sehr interessantes Interview mit dem Wolfgang Kramer gehabt. Der meinte, also im Vergleich zu, ich sag mal, 90er Jahren, wo er da ja sehr stark auch aktiv war, damals reichte es tatsächlich, ein gutes Spiel zu machen, um irgendwo auch einen Preis zu gewinnen. Heute gibt es so viele gute Spiele, weil also die Qualität der Spiele deutlich nach oben gegangen ist, dass du eigentlich ein sehr gutes Spiel machen musst und irgendwas Außergewöhnliches da reinbringen musst, um überhaupt noch gesehen werden zu können. Und deswegen glaube ich, dass da auch viel, viel mehr Wert drauf gelegt wird, da irgendwas Besonderes zu machen.
Sieht man ja so ein bisschen auch bei den anderen Preisen, ne? beim Pöppel war es ja, also ich sag mal, auch letztes Jahr war es, glaube ich, Pictures. Das war ja jetzt schon auch nicht komplett neu, aber es war jetzt auch wieder, hatte, glaube ich, auch den Vorteil, dass es ja schon, also für mich war es erstmal wieder etwas Neues. Und auch dieses Jahr sind ja wieder Sachen dabei. Wie du schon sagst, also ich glaube, irgendwas muss immer noch zusätzlich dazu sein, dass es ein gutes Spiel ist, das die Leute dann irgendwie anfixt. Hier werden, glaube ich, nur Spiele aufgezählt.
Ein paar Namen auf jeden Fall mal in die Runde geworfen. Mystery House von 2018, das weiß ich noch, dass diese Spielschachtel, wo du dann Türen rausziehst irgendwie und damit Rätsel löst.
Und Planet ist, glaube ich, das mit den Magnetseiten, dieses, ich weiß nicht,
das von Blue Orange, so, ne?
13 seitiger wird, genau. Ja. Das fand ich tatsächlich auch sehr witzig, obwohl das unterm Strich ja eigentlich nur ein Legespiel ist, aber das Hirn dadurch überfordert, dass es 3D ist. Was ich ganz interessant fand, was du eben gesagt hast bei Cool Runnings, dass du sagtest, ja, das war ein total innovativer Mechanismus, an sich war das aber ein relativ simples Spiel. Wie wichtig ist es dann schon, dass das Spiel hinter dem innovativen Mechanismus, der euch quasi darauf aufmerksam macht, sehr gut oder gut ist oder funktioniert, und wie weit fließt es auch noch ein, dass dann, wir haben es schon mal gesagt, die Anleitung taugt, oder ist es dann zweitrangig, wenn alles andere sehr innovativ ist?
Also das Spiel sollte zumindest gut sein. Also es sollte jetzt kein, wie habe ich mal irgendwo gehört, ein Schmutzgurke oder was auch immer sein. Also es sollte jetzt, habe ich jetzt von irgendjemand anderem mal gehört, dass solche schlechten Spiele so bezeichnet werden. Nein, es sollte halt tatsächlich schon ein gutes Spiel sein. Also wir wollen eigentlich jetzt keine Spiele dabei haben, wo man sagt, wenn die jetzt, also die sind nur des innovativen Mechanismus da als ausgewählt worden. Also das Spiel sollte tatsächlich auch spielbar sein und auch gut spielbar sein. Es muss jetzt nicht sicherlich eins der Highlights sein des Jahres, also kein sehr gutes Spiel in dem Sinne, aber gut sollte es irgendwo schon sein, ja. Und Entschuldigung, du hast noch einen zweiten Teil in der Frage gehabt, den habe ich ja blöderweise jetzt gerade vergessen.
Achso, die Anleitung.
Achso, ja. Anleitung. Ja, natürlich, also wir gucken auch auf die Anleitung. Also wenn die Anleitung jetzt total grottig ist, dann würden wir das Spiel da auch nicht reinpacken. Ja, also es muss halt
auch... Ja,
also
geht dann letztlich auch ein bisschen um die Zugänglichkeit. Du hast ja schon gesagt, verfügbar müssen die Spieler auch sein. Also es geht auch ein bisschen um die Zugänglichkeit der Spieler und Spielerinnen dann.
Ja, genau. Also das soll jetzt kein Elfenbeinturmpreis sein, der da irgendwie die künstlerische B-Note oder sowas bewertet, sondern das soll halt auch schon am Ende etwas sein, wo die Leute eine Empfehlung kriegen, das ist ein interessantes Spiel, guckt es euch einfach mal an.
In meinem Kopf schwirren gerade auch ganz viele Spiele von früher rum, die ich mir so vorstellen könnte, die da auch eine gewichtige Rolle gespielt hätten bei dem Preis. Mal so ein Inno-Spiel Classic Award für schon länger zurückliegende Spiele. Ich habe gerade Sagaland zum Beispiel im Kopf oder Slotter. Weiß auch nicht, wie ich da gerade drauf komme, aber
das weiß wohl niemand.
In meinem Kopf passieren immer ganz komische Sachen.
Nein, haben wir bisher noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, vielleicht gibt es mal irgendwann einen Lifetime Award für Innovation oder sowas, keine Ahnung.
Ja gut, ich sag mal, ich weiß, das erste Exit war wahrscheinlich ja dann vor dem ersten Inno-Spiel Award, aber das, wenn jetzt sozusagen... Dürfte
sich gerade so überschnitten haben, glaube ich.
Also das wäre ja wahrscheinlich aber auch ein Kandidat, oder? Wenn jetzt sozusagen das erste Exit, was damals rauskam, rauskommen würde und es gäbe das alles noch nicht, oder war das damals so, dass man das vielleicht noch gar nicht so erkannt hat, was da Neues mit losbricht sozusagen?
Erinnerst du mich da überhaupt nicht? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist 20, wann ist das erste Exit? 16, ne? 5, 16, 17, irgendwo so in der Kante.
Ich hätte auch gesagt, das war vor dem Inno-Spiel-Award, ja.
Also entweder hat sich das gerade so überschnitten, dass wir es noch nicht deswegen mit hineingenommen haben. Aber tut mir leid, bin jetzt gerade überfragt, was 2017 war. Aber ja, es wäre also, nee, das wäre definitiv dann auch so ein Ding gewesen. Also Exit oder Escape Room, also eins von den beiden. Die kamen ja relativ zeitgleich auf den Markt und Unlock war ja dann auch noch parallel mit dazu. Dass man da wahrscheinlich eins der Spiele dann mit draufgenommen hätte. Es kann auch sein, dass wir damals wahrscheinlich gesagt haben, aufgrund dieser drei Sachen, dass wir es dann rausgenommen haben, weil wir keinen Innovationstreiber jetzt da irgendwo vorziehen wollten. Das weiß ich aber jetzt nicht ganz genau.
Also Exit war 2016 das erste, habe ich gerade mal schnell nachgeschaut. Und ja.
Ja, und der Kampf in dem Jahr.
Vorschlag kam schon mal für den Lifetime Award aus dem Chat. Ja. Wolfgang Kramer schon angesprochen für die Kramer-Leiste.
Ja, das wäre sicherlich, aber ich glaube, wenn man das damals gesehen hätte, das hätte diese Tragweite der Kramer-Leiste um das Thema, das hätte man wahrscheinlich gar nicht erfassen können. Also das kann natürlich auch passieren, ne? Dass da irgendwas in so einem Spiel auftaucht, wo wir diese historische Bedeutung, die es dann irgendwann mal haben wird, gar nicht erfasst. Also das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung, sowas dann zu antizipieren.
Na, du hast ja Pandemie Legacy angesprochen. Ich meine, das Risk Evolution gab es vorher, sicher. Na, also dann wäre Pandemic Legacy an der Stelle für so einen Legacy-Mechanismus auch der falsche Preisträger quasi gewesen in dem Moment, wenn man so möchte. Da muss man sich auf jeden Fall sehr viel in der Spieleszene umgucken, würde ich sagen, und viel wissen und wie du sagst, also auf jeden Fall auch einen Blick, ich meine, du hast ein Haber-Kinderspiel vorhin genannt, was ihr euch da auch angeguckt habt, um zu gucken, ob Mikro-Makro noch qualifiziert ist, quasi. Also finde ich super spannend, das Thema, wie weit man da dann doch drin sein muss in der Szene selbst.
Ja. Macht ihr das dann so, dass, also wenn du jetzt zum Beispiel da drei Spiele vorgeschlagen hast, dass auch derjenige, der es vorschlägt, erstmal die initiale Recherche macht, weil ich meine, ich kann mir, oder wisst ihr wirklich, du sagtest ja, ihr habt auch alte Hasen dabei, oder gibt es dann wirklich so in euren Köpfen diese Bibliotheken, dass ihr wisst, ah ja, nee, okay, das können wir abhaken, oder recherchiert ihr dann schon auch nochmal sozusagen außerhalb eures Erfahrungsschatzes, ob es das vielleicht gegeben hat schon mal?
Also ja, das machen wir. Also erstmal, wie gesagt, wir schlagen was vor und dann kommen, wie gesagt, teilweise die alten Hasen, die dann sagen, gab's schon mal oder guck dir das und das Spiel nochmal an, und derjenige, der dann in Anführungszeichen der Art Pate dann für dieses Spiel ist, also der das Spiel vorgeschlagen hat, der guckt sich dann irgendwie alte Anleitungen oder von mir, was auch immer es dann dazu dieses Spiel gibt. Es gibt ja dann vor in den 90er Jahren ja keine Videos oder sowas dazu. So muss man dann halt gucken, dass man in irgendeiner Form Rezensionen oder was auch immer dazu rauskramt, um halt da nochmal einen Abgleich hinzukriegen. Ja, aber das müssen wir halt auch an der Stelle machen. Ich glaube, eine hundertprozentige Garantie dafür gibt es nicht, aber wir versuchen halt so viel wie möglich halt rauszufiltern, ja. Und müssen dann auch da in Themen wie Recherche hineingehen, ja.
Erster Preisträger 2017 war auch ein sehr beliebtes Spiel von mir, Magic Maze. Um nochmal ein bisschen auf die Preisträgerinnen zu gucken. Ja, also Magic Maze finde ich persönlich auch ein mega cooles Spiel. Was war da? Also nur der Echtzeitfaktor oder wie war da?
Also auch hier war es ein Zusammenspiel von mehreren Sachen, also kooperativ, Echtzeit und gleichzeitig die Reduktion auf eine Tätigkeit, die ich ja nur tue, also wenn ich dort unterwegs bin. Das heißt, ich habe ja nur so einen kleinen Ausschnitt, in dem ich immer wieder tätig sein muss, und ich darf blöderweise ja auch nicht miteinander reden, außer diesem Pöppel da mit den Tisch kaputt kloppen. sodass das eben halt das Besondere war. Also so ein minimalistisches Echtzeit-Kooperationsspiel, ja.
Ich weiß gar nicht, die Nominierten hatte ich vorhin auch nochmal rausgesucht. Ich weiß nicht, ob Matthias vielleicht gerade die Bilder einspielen möchte.
Die Nominierten von damals oder von heute?
Ich hab alle Nominierten rausgesucht. Es sind ja nur 5 Jahre, also das war jetzt nicht so viel Recherchearbeit an der Stelle. Aber ich komme gerade nicht auf die anderen Nominierten. Gucken wir mal, blendet Matthias bestimmt ein. Oder Christoph hat griffbereit. Das kann natürlich auch sein.
Ja, super. Nee, habe ich jetzt leider gerade nicht.
Nee, das ist ja okay. Dann machen wir die, weil die Gewinner, die habe ich mir aufgeschrieben, ab durch die Mauer. 2017 waren wir gerade.
Genau, Cool Warte, Runnings haben wir ja schon drüber gesprochen. Achso.
Na, der Nominierten. Ich habe ein Bild mit Nominierten. Ja, ich habe sie auch alle brav benannt, dass man sie relativ leicht...
Hast du sie auch sprechend benannt oder einfach nur benannt?
Nein, ich habe sie auch sprechend benannt. Ich habe sie sogar in einzelne Ordner der jeweiligen Jahre geschrieben. Also ich war ganz vorbildlich in der Vorbereitung. Da haben wir sie. Fabelsaft und Lynk waren da mit dabei.
Genau. Ja, ich habe es jetzt auch gerade aufgerufen für mich. Ja, gut. Fabelsaft war ja dieses Spiel, wo ich, war ja von Friedemann Friese, dieses Spiel, wo ich halt praktisch auch so eine Art Legacy-Mechanismus da drin hatte, aber den halt über diese Karten getrieben. Und jetzt muss ich gucken, was wir damals alles besprochen haben. Also das war im Wesentlichen das, was wir dort so hatten. Also nicht nur das Thema Legacy, also da habt ihr recht, da wäre ja dann Risk tatsächlich das erste gewesen, aber es war halt dieser Kartenmechanismus, den wir da eben mit drin hatten. Und das Lynk war dann die, ja, ich sag mal, glaube ich, das war so ein bisschen die Hommage an diese gesamte Reihe, die es da gegeben hat. Und das Lynk vereinte ja viele Elemente aus dieser Reihe von dem Chris Broom.
Ja, das sind ja irgendwie 7 oder 8 Stück, glaube ich, die da insgesamt dann erschienen sind. Ja. Ja, Fabelsaft fand ich auch super cool, weil das war ja so ein bisschen Dominion quasi, aber dann mit eben sich weiterentwickelnden Karten. Also wenn man da jemandem...
War das, wo man keine Anleitung lesen musste, sondern einfach losspielen konnte, oder verwechsel ich das jetzt?
Also die Anleitung war minimal, was man da machen musste. Okay. Also das ging relativ fix, ja.
Du hattest halt wirklich auf den Karten draufstehen, was im Prinzip zu tun ist. Ja, wie bei Dominion hattest du auch 10 Karten in der Auslage, und nach jedem Spiel sind dann da 2, 3 Karten ausgetauscht worden gegen neue, und so wurde das dann immer komplexer. Also das fand ich auch mega unterhaltsam. Hm.
2018 habe ich jetzt auch rausgeguckt, waren wir bei Cool Runnings, haben wir ja drüber gesprochen. Und dann hatten wir noch The Mind und Bonk. Das Klask war ja dann leider 2 Jahre davor. Wir haben aber das Bonk, das war ja dieses 4 Personen Schnelligkeitsspiel, wo wir da... Bitte?
Nee, alles klar. Das 4-Personen-Klask, habe ich gesagt.
Ja, nicht ganz. Es gab ja dann auch noch ein 4-Personen-Klask hinterher. Nee, das Bonk war ja dieses andere. Egal. Aber The Mind, ich glaube, das war halt schon was Besonderes, weil wir hier dieses nicht sprechende Karten ablegen mit Bauchgefühl heraus, was jede Gruppe für sich dann ja auch entwickeln musste. Also wenn man es fair gespielt hat und nicht gemeinschaftlich gezählt hat. Also das gab es ja dann auch. Aber das war halt so das, was uns da besonders gefallen hat.
Das hat mich damals total geflasht, weil das war, glaube ich, eins von den Spielen, wo jeder vorher gesagt hat, was soll das sein, wie soll das gehen? Und fast jeder, mit dem ich es gespielt habe, war auch danach begeistert.
Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das in Nürnberg kennengelernt, da waren wir bei NSV und haben das abends auch noch in so einem Event da gespielt und dann stand ein Mann daneben, der ganz gespannt zugeguckt hat, wie wir das Spiel gespielt haben. Und dann haben wir gefragt, ob er denn Lust hat mitzuspielen und dann meinte er, nee, er wäre der Autor, er wollte einfach nur mal zugucken, wie das Spiel ankommt. Und da kannten wir den Wolfgang Warsch noch gar nicht. Das fand ich total faszinierend, dass er daneben stand und erstmal die Leute beobachtete, wie die denn da sein Spiel gut fanden oder eben halt auch nicht gut fanden. Und da haben wir dann jemanden, also sehr bescheidenen, sympathischen Menschen dort kennengelernt.
Das war ja auch so das Jahr seines Durchbruchs, glaube ich, ne? Wo er so 4, 5 Spieltitel.
Er hatte direkt 4 Spiele, ich glaube 3 am Ende unter den Nominierten dann auch für Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Schon sehr spannend, ja. Total sympathischer Autor.
Ja, aus dem Nichts. Cool. Ja, und Cool Runnings, du hast es vorhin ja schon mal geredet, also das Spiel selbst, du hast halt diesen, also die Eiswürfel, die muss man sich aber schon selbst zusammenbasteln, oder? Die können da ja nicht mit im Spiel liegen.
Nee, funktioniert nicht, auch nicht mit Trockeneis oder sowas. Ist auch kein Kühlschrank dabei.
Kann ja sein, dass eine kleine Tiefkühltruhe mit im Spiel drin ist und dann da erstmal die ersten 4 Eiswürfel, die man braucht, schon drin sind.
Das möchte ich aber gerne mal bei euch im Logistikzentrum sehen, wenn ihr jetzt Tiefkühlschränke damit verteilt. Da gibt es so eine Eiswürfelbox und ich glaube, es sind sogar die Möglichkeit, dass man immer 4 Eiswürfel praktisch einfriert, wenn man mit den anderen 4 dann spielt. Und dann hast du halt glücklicherweise einen abwischbaren Plan, sodass das Spielmaterial dann eben halt auch nicht kaputt geht und es ist halt ein Wettrennspiel und Ärgerspiel. Aber das Spiel an sich ist nett, ist für eine Party geeignet, das macht man idealerweise auch nicht im Sommer, weil dann ist das Spielmaterial natürlich noch schneller weg. Also eher so im Herbst oder Frühjahr. Es gab immer wieder lustigen Spaß. Ob das jetzt taugt für die nächsten 5 Jahre, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln. Aber für
man musste irgendwie auch die Eiswürfel der Gegner irgendwie kaputt schmelzen, oder? Mit durch Hände.
Genau, man konnte die halten und dann musstest du zählen. Oder noch übler war, wenn du Salz auf das Eis draufgestreut hast und dann der Eiswürfel dann zersetzt worden ist. Also ja.
Okay, also definitiv ein würdiger Preisträger.
Komplett an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. Ja.
Nee, ich hatte es, als es rauskam, gesehen. Ich habe es auch noch nicht gespielt, aber damals dann auch schon.
Das sollten wir irgendwann mal nachholen.
Das kriegen wir bestimmt hin. Bis wie viele Spieler ist das? Hast du das zufällig gerade im Kopf?
Ich glaube, das ist mit 4 oder 5 Leuten spielbar.
Okay, dann müssen wir mal gucken, wann wir so eine kleine Runde zusammen
machen. Wir machen das sonst zu zweit und jeder kontrolliert 2 Eiswürfel. Uhu.
Schauen wir mal. Dann sind wir 2019 quasi angekommen.
Genau, da hat
Ab durch die Mauer.
Ab durch die Mauer gewonnen und die anderen Nominierten waren Detective und Keyforge. Ab durch die Mauer erstmal. Ab durch die Mauer ist ein Kinder-Familienspiel, was auf der einen Seite das Thema Memory hat, das ist jetzt nicht besonders innovativ, aber das Spannende ist dort halt so ein magnetischer Mechanismus, wo ich halt mit so Schiebern praktisch eben halt so Metallplatten bewege, um eben halt meine Geister durch so eine Mauer zu bewegen. Und ich kann dann das Spielbrett anschließend noch drehen, sodass ich halt im Kopf versuche mitzukriegen, wie muss ich was drehen, um meine Figur dann irgendwo anders hinzusteuern, um dann weiterlaufen zu können. Also die Geister können immer nur dann durch die Mauer gehen, wenn ich das Spielbrett eben um 90 Grad drehe. Also das ist so ein Drehmechanismus drin. Und das fanden wir halt sehr interessant und noch nicht da gewesen. Und die anderen beiden, gut, Detective war halt jetzt das erste so richtig auf den Markt gekommene Detective-Spiel, was es dann gab von Portal Games damals. Deswegen haben wir das halt auch als preiswürdig angesehen mit der App dann dahinterher. Ich glaube, kurze Zeit später ist ja das, was ihr dann auch lokalisiert habt, dann noch rausgekommen. Aber für uns war Detective jetzt das erste. Und Keyforge.
Das sehen, glaube ich, manche Leute anders, wann okay. man rausgekommen ist.
Beim Spiel des Jahres war es ja tatsächlich auch dann Detective, was nominiert wurde, Chronicles of Crime eben nicht. War schon ein bisschen bitter in dem Jahr, aber nun gut.
Ja, gut, da könnt ihr mich jetzt für verhauen, okay.
Nein, ich habe da sowieso nichts mit am Hut. Dann behaupt das wendig.
Nein, ich könnte dir auch gar nicht sagen, ob jetzt Detective oder Chronicles zuerst draußen war. Erst recht nicht dann auf dem deutschen Markt, also was da zuerst da war. Aber beides tolle Spiele, also das definitiv.
Ja, und dann das Keyforge. Genre
begründet.
Ja, und dann war noch das Keyforge, was halt da eben halt. Das Besondere war eben halt dieses Kartendeck, dieses Unique-Deck, was wir dort eben halt haben wo wir dann mit zwei Personen halt uns da duellieren und jedes Kartenpack halt komplett unterschiedlich ist, was es bis dato ja auch noch nicht gab. Und da haben wir gesagt, das gehört irgendwo da auch mit drauf.
Also allein auf die Idee zu kommen, jede einzelne Karte irgendwie anders zu benennen und andere Fähigkeiten, also fand ich auch richtig krass. Also da steckt ja auch ganz, ganz viel Hirnschmalz dahinter, wie man das in der Produktion gestalten kann, damit dann so ein Spiel letztlich bei rauskommt, was ja dann auch noch funktionieren muss.
Das ist halt das Wichtige, ja. Der Rest ist wahrscheinlich auch, kann man ja wahrscheinlich auch eher so mathematisch und mit Software unterstützt machen, aber dass es am Ende auch noch ein spielbares Spiel bleibt, ja. das muss dann halt passen, ja.
Damit als Unique-Game wird jetzt noch Discovery in die Runde geworfen vom Chat. Das war auch eins, da weiß ich gar nicht,
das ist immer im gleichen Jahr rausgekommen. Auch. Ja. Ich glaube, die sind beide im gleichen Jahr rausgekommen. Ich sag's jetzt mal hart, wir haben uns dann für das Bessere der beiden entschieden.
Ich habe zu Discovery auch wirklich wenig Gutes gehört.
Das hatte damals in Essen auf jeden Fall riesige Werbung und das war voll der Hype und das hat den auf jeden Fall nicht erfüllen können, ja.
Mhm. Nee, leider nicht.
Passiert.
Das, ja.
Ja, und 2020 ist tatsächlich eins meiner Favoriten dann auch hat gewonnen, Root. Obwohl da auch die erste Anleitung, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig ist. Vor allem die Übersetzung. Aber das Spiel an sich ist ja schon, also die gemeinsamen Regeln sind ja schon wirklich überschaubar und dann hat ja wirklich jede Fraktion eigentlich ein eigenes Spiel. Das fand ich da total klasse.
Genau, und das war halt auch der Grund, warum es am Ende dann auch sich gegen die anderen beiden durchgesetzt hat. Und was halt das Besondere ist, dass ich eben halt eigentlich hier, also es sind ja vier Fraktionen drin, also vier Spiele plus ein gesamtes Spiel habe, was dann auch noch spannenderweise miteinander funktioniert. Und das war, also asymmetrische Spiele haben wir auch schon mal ein paar Mal gehabt. Da habe ich halt von mir aus irgendwie ein paar Karten und da treten halt Leute etwas anders auf. Aber hier habe ich ja vier komplett unterschiedlich zu spielende Sachen. Und mega ist, dass man das dann so hinkriegt, dass es wirklich ein funktionierendes Spiel ergibt. Und das war halt das Besondere, weshalb wir gesagt haben, Root muss da auf Nummer eins sein. So, aber die anderen beiden fanden wir halt auch nicht verkehrt. Also das ist einmal Palm Island, das Solo-Spiel, was man ja praktisch in einer Hand spielen kann, was auch super funktioniert und sehr, sehr gut gelaufen ist. Und das andere war dann das Team 3 von Abacus, wo wir eben halt gesagt haben, also auch hier ist wieder was ganz Spannendes, dass ich eben halt drei unterschiedliche Sinne ansprechen muss. Und man, es gibt keinen Alpha-Spieler auch in diesem Spiel, der ist ja komplett ausgeschaltet, weil eben halt alle drei irgendwie harmonieren müssen, um das Ganze dann auf die Reihe zu kriegen.
Also Team 3 war für mich auch eine Offenbarung damals und auch für mein Umfeld. Also tatsächlich, witzigerweise, auch da wieder zum Thema Innovation, als Spiel sicher. Und ich hatte, glaube ich, in demselben Jahr, 3 Monate später oder so, hatten wir so einen Softskill-Lehrgang. Und das, was wir da an kommunikativen Spielen gemacht haben, war eigentlich Team 3 mit Lego, Bausätzen etc. Ne? Man setzt sich Rücken an Rücken und der eine muss dem anderen das beschreiben. Und dann dachte ich, witzig, unterm Strich hat dann Team 3 die Lego-Bausätze meiner Lehrgangsdozenten abgelöst. Aber da hat man auch gemerkt, okay, die Idee gab es offensichtlich schon länger, aber das wirklich so als Spiel zu vermarkten. Und ja, also das fand ich auch klasse. Ich habe auch heute tatsächlich auf der Rückfahrt von Leipzig festgestellt, dass neben meiner Handbremse eine grüne Team 3-Maske liegt. Frag mich nicht, warum.
Während der Mitternacht besser schlafen.
Während der Fahrt. Ja, ja, das ist super.
Du schläfst ja auch in der Fahrt. Ja, das stimmt natürlich.
Na, wenn man ein selbstfahrendes Auto hat, ist das ja super.
Das wäre schön, das wäre schön.
Ja, Palm Island fand ich persönlich auch mega cool. Malte ist jetzt nicht so der Solospieler, haben wir schon öfter mal festgestellt. Ja, aber auch, also ich fand es auch richtig hart. Also dann, man will ja dann doch versuchen, da möglichst viele Punkte zu sammeln und die ganzen Herausforderungen zu packen, fand ich anstrengend. Also das hat wirklich auch Hirnschmalz erfordert und die Idee, dass du das Spiel halt in deiner Hand spielen kannst, auch mega cool. Also da, ja, absolut bei euch, was die Nominierungen angeht. Da habt ihr ein gutes Händchen, glaube ich, und eine gute Jury an der Stelle.
Oh, Glück gehabt, danke. Das ist
jetzt bei dir persönlich, wenn du jetzt also wirklich du als Spieler, abgesehen jetzt mal von deiner Jury-Tätigkeit, wie wichtig ist dir das, wenn du jetzt ein neues Spiel spielst, dass du denkst, ah, das hat noch was Neues, oder ist bei dir einfach Hauptsache, es macht Spaß? Oder achtest du jetzt vielleicht auch geschädigt, in Anführungszeichen, durch deine Jury-Tätigkeit da immer so ein bisschen darauf, ach, das ist aber eigentlich nicht neu?
Nee, ehrlich gesagt, gucke ich, was macht mir Spaß. Also das ist für mich erstmal das wichtigste Element, weil auch trotz Bloggerei, trotz Jury ist das Spielen an sich eigentlich immer für mich noch im Vordergrund. Wäre auch schade, wenn nicht, dann macht man irgendwas falsch. Und von daher ist der Spaß erstmal der im Vordergrund steht. Sollte dann noch was Innovatives dabei sein, und das entdeckt man ja teilweise auch erst, wenn man es intensiver spielt, wo man dann halt vielleicht so ein paar Sachen rausgräbt aus so einem Spiel, umso besser. Dann freue ich mich natürlich umso mehr, weil ich dann wieder was auf eine Liste draufsetzen kann. Aber Spaß ist für mich das absolut Wichtigste, ja.
Und wie ist es andersrum? Weil ich merke, ich habe das bei mir gemerkt. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Explorers von Ravensburger. Das ist ja neu. Das hat ja auch einen relativ großen Hype. Oder es war zumindest ausverkauft direkt auf der BerlinCon. Das habe ich gespielt. Fand das auch witzig. Meiner Freundin hat es auch gefallen. Aber ich habe ungefähr alle Roland Rides gefühlt, die es gibt. Und das war einfach komplett uninnovativ. So, und das ist ein schönes Spiel, das funktioniert, aber für mich war das dann halt so der Punkt, wo ich sagte, ja, das ist schön und funktioniert, aber es macht so gar nichts neu und damit macht es mir dann auch nicht so viel Spaß. Hast du das auch oder ist das dann auch egal?
Ja gut, das ist jetzt ein schwieriges Beispiel, weil ich persönlich Roll-and-Ride-Fan bin und deswegen da auch viele, also gerne viele in der Richtung spiele. Aber du hast recht, also innovativ ist höchstens, dass du das Ding, das Spielbrett da modular zusammensetzen kannst. Ansonsten sehe ich da auch gar nichts Innovatives dran. Deswegen wäre das jetzt auch kein Spiel, wo ich sagen würde, wow, das müssen wir jetzt irgendwo auf so eine Liste draufschreiben. Aber es macht halt Spaß und von daher ist erstmal für mich soweit okay. Aber es ist jetzt, oder nimm das von mir aus mit Arnak, das Beispiel, was wir eben hatten. Ne? Alles, was da drin ist, ist komplett bekannt. Aber das, was Spaß macht, ist halt dieser Mix, den die da hingekriegt haben. Und ich glaube, wenn man sowas hinkriegt, dann kann alles andere ja auch bekannt sein und ist auch okay.
Muss ich mir das auch noch anschauen, weil ich mag Roll and Rides ja auch sehr gerne.
Du kannst meins haben.
Ja, okay, gut. mein Highlight oder eines meiner Highlights dieses Jahr ja auch Paper Dungeons. Das habe ich ja auch schon jetzt relativ häufig gespielt. Aber dann gucke ich mir Explorers auch mal.
Also das ist, wie gesagt, es ist echt nicht schlecht. Und ja, es ist, also ich muss auch fairerweise sagen, ich will es noch einmal in dieser, es gibt ja eine Expertenvariante, also man kann da noch ein bisschen mehr reinbringen. Mhm. Ich hatte halt irgendwie gedacht, das war aber vielleicht auch eine falsche Erwartungshaltung so von diesem Explorers und Entdecken, dass man während des Spiels diesen Spielplan noch entdeckt und sich da noch was ändert. Aber im Endeffekt haben alle immer das gleiche Setting sozusagen und das ist aber halt modular. Aber ja, von daher, wir können es gerne zusammen spielen und wenn es dir gefällt, dann kannst du meins haben.
Gucken wir mal.
Ich habe nämlich nicht so viel. Hier wird schon geschrieben, es kommt immer auf den Platz im Kallax an, sozusagen.
Ja, man kann nicht.
Das ist bei mir auch da. Also, das war zum Beispiel bei Arnak bei mir das Problem. Ich habe das damals auch sehnsüchtig erwartet. Habe es mehrmals gespielt und habe dann irgendwann festgestellt, es ist ein super Spiel, aber für mich macht es zu wenig neu. Ich habe viel mehr Spiele, die mir mehr Spaß machen und das nimmt halt viel Platz im Regal weg.
Ja,
deswegen müsste es dann wieder gehen. Ja.
Ja, Arnak ist ähnlich, was du jetzt über Explorers gesagt hast, bei mir gewesen. Also mein erstes Spiel war dann auch so, ja, und jetzt? Also so alles da gewesen, alles bekannt.
Ja.
Das hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen, aber wird ja auch parallel super gehypt.
Also ist ja auch immer noch. Also es ist,
ich laufe irgendwie immer am Hype vorbei. Ich weiß auch nicht. Das muss ich mal auch gucken. Ja, was haben wir denn noch zum Thema Innovation? Wir schweifen so ein bisschen in Spiele ab, aber das ist auch eigentlich
auch voll okay. Das ist auch voll okay, würde ich sagen.
Wir haben noch nie wirklich Spiele gereviewt hier. Das ist ja auch nicht unser Anspruch. Nee. Aber so ein bisschen sind wir da jetzt gerade reingeschweift.
Na, wir haben, das war aber ja der Aufhänger. Also für mich war der Ausgangspunkt, dass bei mir persönlich, und zum Glück ist der Geschmack sehr verschieden, das manchmal dazu führt, dass ein gutes Spiel mir weniger gefällt, weil ich denke, da ist gar nichts neu. Und das ist ja eigentlich dem Spiel nicht vorzuwerfen, weil, wie Christoph sagt, solange es Spaß macht und gut ist, ist es ja vollkommen legitim. Und bei mir ist es halt einfach sehr subjektiv so einer der Punkte, wo ich dann denke, nee, kenne ich schon, habe ich schon, brauche ich nicht. Aber das ist halt eben, also ich kann das verstehen, ich habe auch so viel Roll and Rights, aber ja.
Aber dann kannst du natürlich eine Menge Sachen mittlerweile ausschließen. Ne? Also wenn ich jetzt die Neuheitenliste mir angucke, dann wirst du wahrscheinlich da den größten Teil sagen, kenne ich schon, habe ich schon, okay, das eine war Ritter, das andere ist jetzt Zwerge und das was auch immer. Also ich glaube, dann kann man eine Menge halt leider ausschließen. Und das finde ich auf der einen Seite schade. Ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite wieder schade für das Spiel, was dann da doch entwickelt worden ist, was an sich ja erstmal nicht schlecht ist, wenn es Standalone ist. Aber die These habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass die Leute sagen, das ist ja irgendwie, das kannte ich schon, gab es vor 6 Jahren schon mal, hat mir damals gefallen, aber deswegen kann ich auch das alte Spiel spielen, muss jetzt nicht das neue haben.
Also das ist ja, ich meine, es gibt ja auch, das ist ja auch immer eine Diskussion, oder was heißt Diskussion, gibt es ja auch immer die Lager, ne? Man will ja, also ich bin so jemand, der will immer die Neuheiten alle testen und gleichzeitig freue ich mich total, wenn ich dann doch mal einem Spiel irgendwie das 6., die 7., die 8. Partie gebe oder mal wieder, vor 3 Wochen habe ich mal wieder endlich mal oder vor 4 Wochen endlich mal wieder Gaia-Projekt gespielt, also alte Lieblingsspiele sozusagen und deswegen, für mich ist das tatsächlich so, und da hast du natürlich auch recht, das ist dann so ein bisschen ja unfair gegenüber dem neuen Spiel, aber mittlerweile, damit dann ein Spiel auch in der Sammlung bleiben darf, weil da kommen wir auch zum Platzproblem, muss es schon irgendwie sich noch von den anderen abheben. So. Und deswegen fand ich jetzt zum Beispiel das Loop, fand ich witzig, das war mal wieder innovativ. Dieses Glory, A Game of Knights, das war auch mal, der erste Teil davon ist so komplett gar nicht innovativ, aber dann kann man sich gegeneinander mit Würfel kaputt hauen, das ist super. Und die Mischung fand ich dann wieder innovativ und das finde ich halt, aber da ist es dann halt auch wieder immer die Frage, wie geht man daran? Und ich kann es auch voll verstehen, wenn man sagt, nee, also hat jetzt zwar nichts Neues, aber ich habe super Spaß dabei, ja, warum soll man es dann nicht behalten? Ne? Also,
na klar.
Wäre ja blöd.
Bei mir ziehen auch nur sehr, sehr selten Spiele ein. Also das ist,
ja, du bist da ja ganz extrem. Du hast ja eigentlich gar keine Spiele.
Nee, eigentlich.
Du machst auch nichts mit Spielen sonst, oder?
Es hält sich in Grenzen. Wie groß ist deine Spielesammlung, wenn wir bei dem Thema schon mal sind? Also bei mir sind so um die 200, was jetzt wirklich nicht viel ist, wenn man andere Leute aus der Szene kennt.
Also ich gehe mal davon, also ich habe sie nicht gezählt. Also ich habe jetzt nicht so einen Katalog, wo ich sagen kann, Ping, das habe ich, aber grob überschlagen sind es irgendwo 1500.
Hm? Ja, siehst du,
ja, also das kommt ja davon, wenn man alles behält.
Ist ein klein bisschen mehr als bei mir. Dann.
Aber es ziehen auch pro Jahr gut 50 Spiele ein und mittlerweile auch 50 Spiele wieder aus. Also das habe ich mir definitiv auch als Hausaufgabe gegeben, tatsächlich auch mittlerweile das wieder ausziehen zu lassen von der Anzahl, die einziehen. Weil das geht gar nicht mehr, das passt räumlich ja nicht. Mal abgesehen davon, dass man sie auch gar nicht mehr spielen kann.
Das geht mir mit meinen 200 Spielen schon so. Also da will ich mir 1500 gar nicht vorstellen.
Ja gut, man ist ja immer ein bisschen auch Sammler, ne? Denke ich.
Ja, da sind natürlich auch ein paar Sammlerstücke drin, wie beispielsweise jetzt Ticket to Ride. Da haben wir natürlich auch jetzt die 15-jährige Jubiläumsausgabe gekauft. Ne? Also,
ja, die steht bei mir jetzt auch. Ja.
So, das muss dann natürlich sein. Ich hoffe, dass ich sie tatsächlich auch mal spiele und nicht nur schön im Regal stehen habe.
Und es gibt jetzt auch noch pinke Waggons. Hast du das mitbekommen?
Ja, habe ich gesehen. Ja. Aber sind, glaube ich, auch schon wieder bei euch ausverkauft. Muss ich jetzt erst mal gucken, wenn ich da noch drankomme.
Ich glaube, die waren noch gar. Waren die schon mal verfügbar überhaupt? Ich dachte, die kommen jetzt erst.
Okay, ich habe nur gesehen, dass sie irgendwann bei euch nachgeliefert werden. Also ich hatte nur geguckt, ihr habt die bei euch im Shop da angeboten.
Zum Tag des Brustkrebses oder so.
Ja, das geht auf jeden Fall. Ja, aber ich hatte das irgendwie auf Instagram aus Versehen gesehen. Da war auf jeden Fall Werbung und dann, naja, das
war.
Ja,
also ich glaube, das war eine Vorbestelleraktion und dass das halt dann zugunsten
Teil des Erlöses.
Genau. Ja, 2 Euro gehen an die Deutsche Brustkrebsstiftung da. Oder in den Brustkrebsverein. Ja.
Allein deswegen eigentlich schon ein Grund, sich da noch die pinken Züge zu kaufen. Abgesehen davon, dass Pink natürlich auch eine geile Spielerfarbe ist.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich hänge immer noch natürlich bei unserem Hauptthema Innovation. Ich gehe gerade gedanklich so meine Spielesammlung durch, was ich jetzt so als besonders innovativ an Spielen zu Hause rumstehen habe. Also Magic Maze, klar, ist auch mit dabei. Oder was vielleicht zu dem Zeitpunkt dann innovativ war.
Von früher habe ich noch die Mausefalle im Angebot. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel noch kennt. Das war mit Sicherheit damals auch sehr innovativ. Mhm. Da musstest du so einen Parcours aufbauen und anschließend musste so eine Kugel einmal durch diesen Parcours laufen. War so ein Kinderspiel. Das ist so aus meiner ganz frühen Anfangszeit.
Das Leben ist zu kurz für mittelprächtige Spiele, die nichts Besonderes bieten. Das passt so
halt ein bisschen deine Aussage. Ja, aber es ist halt auch immer Geschmackssache.
Was besonders,
ne?
Also, ist. Ja, klar. Ja, logisch. Wir hatten jetzt heute tatsächlich noch ein Gespräch. Also wir reden ja auch immer über neue Spiele, die dann bei uns eventuell erscheinen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich glaube, das hat dann, wenn wir das wirklich machen, nächstes Jahr ganz gute Chancen, beim InnoSpiel Award mit dabei zu sein.
Das teaserst du jetzt einfach so an, darf aber nichts weiter zu sagen.
Da teaser ich euch jetzt auch nur an und sage nichts, weil ich mache das jetzt wie Christoph, so Edge.
Du erzählst auch nichts über eure Juryentscheidung, ne?
Ich kann auch dazu sagen, dass es aus dem asiatischen Raum kommt, so.
Ah ja.
Den hatte Christoph ja auch schon explizit angesprochen. Also ich finde auch, da kommen so mega abgefahrene Sachen teilweise bei rum. Was auch mega cool
ist. Aber das ist auch echt stark Geschmackssache. Also ich versuche immer wieder und meistens klappt es bei mir nicht mit dem Geschmack. Ja.
Okay. Mal gucken, ob dich das dann überzeugen kann.
Ich bin gespannt.
Aber es ist nicht das Teaser-Wii-Spiel, oder? Nee. Es gab doch vor 2-3 Jahren mal so ein Teaser-Wii-Spiel.
Da hänge ich jetzt gerade, wo du Teservis sagst, von Freunden aus, das sind Griechen, die hatten von Alice im Wunderland, das hieß dann Alice in Wordland.
Drawlab ist das, ne? Ja.
Ja, genau, Drawlab Entertainment, mega cool, mit sprechender Teekanne irgendwie und also ein Wortspiel offensichtlich, weil Alice in Wordland. Das fand ich auch super lustig. Ich hätte es auch total gerne gemacht, aber es wurde leider nicht von der Mehrheit als gut empfunden.
Gibt es irgendeine Innovation, auf die du noch wartest?
Ja, aus Eigennutzsachen tatsächlich. Also ich möchte ganz gerne, also das war mal der Ursprung, warum ich überhaupt mit dem Bloggen angefangen habe, selber mal ein Spiel entwickeln. Und mein Traum ist tatsächlich mal so ein Whisky-Spiel zu entwickeln. Und da, wo ich tatsächlich noch nicht drauf gekommen bin, ist, wie man diesen Reifungsmechanismus so weit hinkriegt, dass ich nicht 18 Runden spielen muss, sondern dass das irgendwo sauber ins Spiel integriert werden kann. Weil wir wollen ja nicht alle nur 3-jährige Whiskys dann anschließend verkaufen. Also das wäre für mich jetzt, das ist eine Innovation, wie kriege ich diesen Reifungsprozess beispielsweise für Whisky-Spiele hin? Das wäre tatsächlich so ein Eigenthema, was ich da hätte.
Also ich finde, da kommt ja jetzt Distilled in die Spieleschmiede, das war ja gerade
ja, ein Kickstarter. Ja, aber Also ich finde, das Spiel sieht toll aus, aber es hat dieser Reifungs-, also abgesehen davon, dass es kein reines Whisky-Spiel ist, das ist ja mehrere Sachen, aber da kommen ja dann diese Ingredients hinein, die ja so ein bisschen zufällig auch da hineinkommen. Also ich hätte es tatsächlich schon eher so als Kenner-Experten-Spiel, wo ich es komplett steuern kann.
Es gibt aber ein Spiel mit Reifemechanismus, aber mit Wein.
Viticulture ist das, ja, ja.
Ja, ja.
Viticulture von Stonemaier, das haben die auch sehr schön gemacht mit diesen Glasplättchen, aber Wein habe ich 3-4 Jahre, also ich habe ja, also es sei denn, ich habe dann irgendwie so ein 1800er Wein, den meine ich ja jetzt nicht, aber tatsächlich bei Whiskys tue ich mich da schwer. Wie kriege ich das so sauber hin, dass der Spielfluss nicht gestört ist? Also das ist jetzt so eine Innovation, auf die ich tatsächlich warten würde, wie mir da noch was Schlaues einfällt.
Du bist also auch Whisky-Trinker.
Ja, bin ich auch, ja.
Das häuft sich.
Ich wollte sagen, da scheint eine große Überschneidung mittlerweile mit Brettspiel oder zumindest mit Persönlichkeiten, die man aus der Brettspielszene kennt,
ja,
und Whisky zu herrschen.
Ja, auf jeden Fall. Was ist dein Lieblingswhisky, wenn wir bei dem Thema schon sind? Dann fassen wir das jetzt gleich noch auf.
Okay, also meine Lieblingsdistille ist tatsächlich Highland Park. Von den Orkneys. Sehr, sehr schöne Whiskys, die dort produzieren, die so eine leicht rauchige Note haben. Also ich muss jetzt nicht so ein komplett torfiges Thema haben, aber das wäre schon ganz okay, so Highland Park.
Genau da bin ich zu Hause.
Ja, dann musst du, Eila ist sicherlich mehr, ne?
Ja, an meinen 16-jährigen Lagavulin lasse ich nichts rankommen. Das, da ist immer eine Flasche zu Hause.
Eine volle.
Also, da steht immer schon eine in Reserve.
Ach so.
Ja, ja.
Also ein Backup.
Der wird nie leer. Das
Svens unendliche Whisky.
So in etwa. Und jetzt, letztens hatte ich tatsächlich, weil ich beim Heimatbesuch bei meinen Eltern, hatte ich keine Zeit, noch irgendwie groß shoppen zu gehen, und habe ich meiner Freundin Geld in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, geh mal in den einen Laden, wo wir letztens zusammen waren, und da in den Keller. Ja, und dann suchst du mal einen schönen Whisky raus. Und da kam sie mit einem japanischen, also aus der Nikka-Distille, aber nicht der From the Barrel, sondern ein Pure Malt. Der ist auch sehr spannend, muss ich sagen. Den fand ich auch richtig gut. Hat sie gut rausgesucht. Bowmore kommt im Chat, das ist dann wieder einer von der torfigen Sorte. Ja, der steht auch bei mir zu Hause.
Also ich bin jetzt torfig nicht abgeneigt, aber tatsächlich würde ich im Moment eher so einen Highland Park bevorzugen. Die haben da auch richtig schöne Sachen. Ich war auch schon mal in der Distille, also sehr, sehr schick dort oben.
Hm. Ja, das fehlt mir noch, so eine Schottlandreise.
Das steht bei mir auch noch auf der Liste. Meine Eltern schwärmen auch immer von Schottland.
Ja.
Habe ich auch noch nicht geschafft.
Ich hatte vor Corona hatte ich eine Schottlandreise gebucht, aber dann, ja. Was das leider
was dazwischen
gekommen. Der Krankheit da zum Opfer gefallen, dieser komischen. Auch gut, aber naja, kann man nichts machen. Das aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagt man ja auch.
Das heißt, ihr werdet dann jetzt den Preisträger am Mittwoch quasi vor der Spiel bekannt geben.
Genau, da ist ja diese... Genau, diesen Mittwoch, da ist ja die Online-Pressekonferenz von der Spiel, die ist ja vorgezogen, die ist ja sonst immer dann unmittelbar an dem Mittwoch vor der Spiel, und in dem Zuge wird dann der Preisträger InnoSpiel gekürt werden.
Ich bin gespannt.
Du bist dann wieder in Essen auf der Suche nach dem nächsten Preisträger.
Ja, ich bin dann schon auf der Suche sozusagen, ja, wir listen schon.
Und du kommst auch, kommst du auf die physische Messe oder bleibst du dieses Jahr noch fern?
Nein, ich werde auch da sein, aber leider nicht alle 4 Tage. Das klappt aus privaten Gründen nicht. Aber ich werde Samstag, Sonntag auf jeden Fall da sein und eventuell auch noch Freitag Nachmittag. Aber ich bin geimpft, von daher hoffe ich mal, dass das alles auch glatt geht. Und von daher habe ich also eigentlich richtig wieder Lust, da auch hinzugehen und mal wieder. Ja, ich sag mal auch vor allen Dingen diese kleineren Verlage sich so ein bisschen mehr anzugucken, die dann da in Halle 5 oder in Halle 6 irgendwo sind, weil an die kommt man ja doch nicht so häufig dran, wenn keine Messen sind.
Also ich bin echt gespannt, wie die Spiel dieses Jahr wird. Also es sind ja doch nicht so viele Verlage, wie ursprünglich angekündigt waren erstmal. Da gab es ja doch jetzt noch zu einigen Abmeldungen auch. Also Ich bin leider ja also was heißt leider? Ich freue mich auch auf die Spiele digital. Ne? Ja, also klar, ich wäre auch gerne mit dir in Essen, aber.
Hast du das kürzeste Streichholz da eigentlich gezogen oder weshalb?
Ich habe mich so mehr oder weniger tatsächlich freiwillig gemeldet. Das war in dem Moment, wo es darum ging, wer die Spiele digital macht, bei mir so eine Bauchentscheidung, dass ich gesagt habe, nee, komm, ich bleib hier in Merseburg und mach dann die digitale Geschichte und leite das Ganze hier die 4 Tage lang. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, ich glaube, wenn man mich jetzt heute fragen würde, würde ich sagen, ich würde doch lieber mit nach Essen, aber da komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Sache und wie gesagt, freue mich aber auch trotzdem auf die digitale Geschichte. Bin aber auch gespannt, was ihr dann alle so aus Essen berichtet und wie das da so abgeht.
Aber es wird auf jeden Fall deutlich luftiger. Also ich bastel ja im Moment gerade an den Hallenplänen und wenn ich das so im Moment sehe, sind die räumlich, also die Abstände zwischen den Ständen schon deutlich größer. Und in einzelnen Hallen hat man ja auch Bereiche abgesperrt, die gar nicht zur Verfügung stehen. Also von daher glaube ich schon, dass es vielleicht auch etwas entspannter wird. Also es wird wahrscheinlich über viele Jahre die entspannteste Spiel sein, die man jetzt noch wahrnehmen kann.
Also das war ja tatsächlich auch auf der Berlin-Con so. Ne? Es war natürlich einerseits schade, dass alles immer noch so ein bisschen limitierter war. Andersrum ist es halt auch mal schön, mit Platz über eine Messe zu schlendern. Mhm. Da muss man sich ja auch nichts vormachen. Aber ich bin auch gespannt. Also ich sag mal, aus der Sicht hinterm Tresen war jetzt Berlin-Con schon richtig erfolgreich. Da war echt viel los und ich war jetzt auch in Leipzig. Jetzt am Wochenende war ja die Modellhobby-Spiel. Da war jetzt der Brettspielbereich schon sehr klein, aber trotzdem war der gut besucht und ich finde halt, also man merkt bei vielen Leuten, inklusive aller der, die da halt arbeiten und die man ja kennt seit Jahren, dass alle eigentlich wieder Bock haben.
Ja,
das ist sau anstrengend, ist also meine Stimme, das hört man vielleicht so ein bisschen, die ist halt natürlich auch dann weg und redet ja doppelt so laut.
Da wollte ich jetzt gerade was zu sagen, weil ich könnte mir eben auch vorstellen, du hast dann eben auch Zeit, mit den Leuten an den Ständen dich einfach auch mehr zu unterhalten, also beziehungsweise als Standbetreiber dich auch mehr mit den Gästen nochmal zu unterhalten. Das ist ja mit Sicherheit auch nochmal ein cooles.
Und die werden es, glaube ich, auch noch stärker einfordern, weil das Spielen wird ja für viele gar nicht so möglich sein. Ne? Also A, weil nicht so viele Spieltische zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass die dann einfach auch nochmal von euch dann Informationen haben wollen. Wie ist das Spiel? Was für wen ist das geeignet etc.? Also ich glaube, dass da der Austausch sogar stärker stattfinden wird als sonst.
Mhm. Ja. Also wir haben tatsächlich aufgrund der Erfahrung mit der BerlinCon, weil das war ja auch so ein bisschen der Schuss ins Blaue, wir haben keine Spieltische. Und aufgrund der Erfahrung haben wir dann gesagt, wir brauchen mehr Leute am Stand, weil du musst einfach, wenn du die Spiele nicht aufgebaut hast, musst du sie zumindest anhand der Schachtel oder vielleicht anhand eines offenen Exemplars irgendwie erklären können. Weil dann doch, klar, es gibt so 1, 2, 3 Titel, da kommen die Leute, die wissen, die wollen das haben, das kaufen die. Gerade jetzt die Neuheiten sind ja auch in Essen immer schon im Vorfeld oft bekannt. Aber eben bei vielen Sachen kommen halt Leute und möchten gern was zum Spiel wissen. Und das kannst du halt dann nicht machen, wenn du irgendwie da auch noch die Spiele gleichzeitig passieren musst. Und deswegen, wie du schon sagst, also das ist wird der Fokus wahrscheinlich darauf sein, dass man immer mal kurz über die Spiele zumindest spricht. Ja.
Hier kommt noch eine Empfehlung zum Thema Whisky, die Hyde-Serie. Als jetzt Serie im Fernsehen oder als Whiskys, die man sich anschauen sollte. Da kannst du noch mal bitte schreiben, Team Fresssack hier.
Hyde-Serie, habe ich auch noch nicht gehört.
Nee, sagt mir jetzt erstmal auch nichts. Aber
mal gucken. Als Film kenne ich nur Angel's Share.
Der ist herrlich. Ja. Da habe ich mich sehr drüber amüsiert. Da ist die Diebesbande, die versuchten, uralten Whisky irgendwie zu klauen. Und das, ja, so ein bisschen schwarzkomödiantisch.
Okay.
Herrlich. Ja, alright. Dann allerletzte Frage. Wer gewinnt am Mittwoch?
Das Champions League? Weiß ich jetzt gar nicht.
Nein, ich bin, ich bin sehr auf die Preisverleihung gespannt. Also werden die jetzt zum ersten Mal dann auch tatsächlich direkt verfolgen. Also wir haben Mittwochvormittags auch immer eine Besprechung hier intern und da haben wir schon gesagt, läuft der Stream dann parallel.
Wann muss ich einschalten? Wann ist der Stream?
Um 10 Uhr morgens geht es, glaube ich, los. Ne?
Ja, 10 Uhr. Ich glaube, dann wird erstmal so allgemein über die Spieleszene gesprochen. Der Herr Hutter ist, glaube ich, dann auch noch dabei, wird was erzählen und irgendwo da im Rahmen wird dann auch der Preis verliehen. Deutscher Spielepreis wird, glaube ich, auch nochmal besprochen, weil das ja dann so die offizielle Pressekonferenz ist. Ich weiß auch gar nicht, wie das dann wird, weil das ja auch nochmal eine ganz andere Nummer ist im Vergleich zu den letzten Jahren.
Das, also die letzten Jahre war dann einfach größere, also mehr Leute vor Ort.
Also im letzten Jahr gab es, glaube ich, auch so eine Online-Sache, aber jetzt ist ja so hybrid, aber 2019 hast du es ja dann direkt an dem Mittwoch und dann ist halt oben in dem großen Europasaal dann diese Pressekonferenz, wo dann, ich weiß nicht, wie viele Leute da sind, aber mehr als 100 Leute sind da auf jeden Fall. Und dann ist ja direkt anschließend die Neuheitenshow in dieser Halle 1A, der ominösen da unten, wo dann ja riesen Halligalli ist mit, ja, da kommt ja der Normalsterbliche leider gar nicht rein, wobei das ja echt mega stark ist, wo man da wirklich mal einen Überblick über alle Neuheiten hat. Und das ist dann, und dann geht's ja schon los, weil die Messehallen waren ja dann für die Presseleute ja auch schon ab Mittwoch geöffnet. Da sind ja dann auch schon immer einige Events gewesen.
Ja, also ruhig alle einschalten, wenn ihr sehen wollt, wer dann den InnoSpiel Award gewinnt. Und ich könnte mir vorstellen, auch das Drumherum, was da noch gesagt und laudiert wird, ist mit Sicherheit auch noch richtig interessant. Ja, Hyde Whisky, insbesondere die Nummer 6, wird uns nochmal empfohlen von Team Fressack hier. Also nochmal für alle, die gerne Whisky trinken. Wird auf jeden Fall heute Abend gleich geschaut und ich werde mir auch noch ein Lagavulin eingießen, weil ich habe jetzt schon direkt Lust drauf. So lange über Whisky geredet.
Ich zieh mir meine Team 3 Maske an und fahre nach Hause.
Klingt auch gut.
Aber da hast du mir jetzt was gesagt. Ich werde mir, glaube ich, noch meine, ich habe mir damals eine Fassabfüllung geholt beim Highland, das werde ich mir dann heute auch noch genehmigen.
Dann machen wir gleich einen Fernprost. Sagen wir so, in einer halben Stunde prosten wir mal du klar. Richtung Osten, ich Richtung Westen und Malte hebt auch kurz die Hand im Auto.
Ich verbinde euch dann.
Ja, genau. Der Malte fährt zurück.
Das passt. Ja, genau, Malte fährt heute noch nach Bonn wieder. Und wann kommst du eigentlich dann wieder? Essen bist du ja dann auch der Spiel direkt.
Essen bin ich in echt. Das heißt, dann haben wir die Beard Game Geeks von Bonn aus und wir sehen uns dann zur SOX-Miss-Veranstaltung.
Tatsächlich erst im Dezember wieder. Heieiei.
Naja, außer wir sehen uns vielleicht privat zwischendrin.
Gucken wir mal.
Ich habe nämlich, oder wir sehen uns vielleicht in Stuttgart, weil du vielleicht nach Stuttgart kommst.
Ach stimmt, ja, Messe in Stuttgart, die ist ja auch noch, da bin ich auch.
Genau.
Aber die ist für dich zu weit, Christoph, oder? Da können wir keinen Whisky zusammen trinken.
Nee, Stuttgart wäre, glaube ich, jetzt nicht so mein Ding. Also ich fahre...
Das Verhältnisentfernung.
Ja, ich fahre für das Hobby mittlerweile schon so viele Kilometer, also muss man mit seinen Kräften auch ein bisschen haushalten. Das darf man ja nicht vergessen, ne? Das ist ja alles immer noch Hobby. Das ist ja keiner, der damit seinen Lebensunterhalt verdient.
Ja, definitiv. Ja, dann... bedanken wir uns an dieser Stelle für einen wunderbar, super interessanten Talk mit dir. Also ja, mir hat es viel spannend. Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Okay, wir werden schon auf dem Whisky in Nürnberg 2022 eingeladen. Passt. kriegen wir hin.
Spielwarenmesse oder was?
Ja, also von Team Fressack hier nochmal.
Alles klar.
Der wird mir dann mit Sicherheit nochmal irgendwie eine Mail oder eine Privatnachricht irgendwo schreiben, dass ich weiß, auf wen ich da zugehen muss. Gucken wir mal. Aber ich bin auf, also ich werde einen Tag, glaube ich, in Nürnberg sein. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Aber ich bin optimistisch. Für sowas bin ich immer zu haben. Ja, sehr schön. Euch beiden dann auf jeden Fall viel Spaß auf der Spiel in Essen. Na? Und
Dankeschön.
Ja, dir jetzt erstmal für heute Abend noch Sleinte war. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch dann demnächst irgendwann mal wieder in Persona. Ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her.
Genau, das wäre sehr schön. Also vielen Dank, hat mir super viel Spaß gemacht. Und euch eine schöne Spiel, egal ob digital oder physisch. Vielleicht sehen wir uns ja dann in Essen, Malte.
Ja, du darfst gerne, also wenn du an unseren Verlagsstand kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit 99,5%, dass du mich triffst, außer ich bin gerade mal kurz ums Eck.
Ja, also ich habe Samstag habe ich sogar einen Termin bei euch, von daher werden wir uns da mit Sicherheit sehen. Ja,
dann werden wir uns auf jeden Fall sehen.
Auch mit Termin, gucke, hi.
Ja, natürlich.
Ja, in echten Essen sind die wichtigen Leute.
Ja, ist ja in Ordnung. Nächstes Jahr wieder. Ja, alright. Dann für heute noch einen schönen Abend und bis bald, würde ich sagen.
Ja, alles klar. Mach's gut.
Ciao.
Ciao, ciao. Ja, damit. Das war cool. Also ihr habt vielleicht gemerkt, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist da draußen, wir haben heute nur einen Gast.
Richtig.
Innovation.
Ne? Ja, man muss das gut verpacken.
Wir haben heute nur einen Gast und wollen das eigentlich auch beibehalten, weil wir haben die letzten Folgen immer so gemerkt, Punkt 19 Uhr zu sagen, sorry, das war's jetzt, wir leiten über zum nächsten Thema.
Also wir wären halt auch heute wieder mit einer Stunde nicht hingekommen.
Nee, das war jetzt 1:20 fast, also genau, auf jeden Fall so eine Stunde eingekesselt zu sein, das ist dann, haben wir uns jetzt dagegen entschieden.
Also ich muss mal kurz drauf eingehen, weil das ist natürlich sehr richtig. Ziemlich alkohollastiges Ende hier. Don't drink and drive. Ich bin derjenige, der nach Bonn fährt. Sven trinkt. Christoph trinkt in Bonn. Ich fahre. Und das ist gar kein Problem, weil ich sowieso seit, glaube ich, 4 Jahren gar nicht mehr trinke. Also von daher keine Sorge, aber berechtigter Hinweis.
Ja, auf jeden
wir
Fall.
Wir haben über Whisky gequatscht, und aber beim Fahren
auch,
machen wir es nicht.
Ich fahre auch zuerst Fahrrad und trinke dann Whisky zu Hause. Genau. Also keine Angst, das machen wir nicht.
Ja.
Genau. Und es ist ja auch noch nicht das Ende, also wir machen das Ende jetzt auch unalkohollastig, würde ich sagen. Wir weisen einfach nochmal darauf hin, wer es jetzt noch nicht gemacht hat, ihr könnt euer Prime-Abo auf jeden Fall noch gerne hier uns überlassen sozusagen. Das geht dann bei der Spiel Digital an die nächste Charity, die wir uns da rausgesucht haben, die wir unterstützen wollen. Also da gerne einmal Prime-Abo dalassen. Und dann haben wir die nächsten Termine. Also
der nächste Termin ist ja der Elefant im Raum. Ich habe das irgendwie, ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie so wie Hecke sitzt auf der Toilette. Du wirst jetzt so oft hören, bis du mich dafür hast. Ja, aber auf jeden Fall, Spiel Digital ist ja schon tatsächlich in 1,5 Wochen.
Die ist genau. Donnerstag geht die los, also 14. bis 17. Oktober, parallel zur Spiel selbst. Die Spiel Digital, Donnerstag und Freitag werden wir jeweils 18 Uhr starten bis 22 Uhr, also nur relativ kurz, mit Fokus auf Neuheiten. Also wir werden ganz viele Spiele zeigen.
Und mir.
Und wir werden auch, und das werden wir tatsächlich das ganze Wochenende über, immer mal wieder auf die Messe live schalten. Nicht nur zu Malte oder auch zu Robert, sondern tatsächlich auch zu anderen Panel-Gästen, die wir im Interview haben.
Ja, genau. Ja,
also die Rita Model beispielsweise, die wird auch von Essen aus. Oder wir haben den Frank Jäger von Ludofakt.
Na, wir haben ja schon gesagt, die wichtigen Leute sind in Essen. Mit also dabei, müsst ihr natürlich mit Essen streamen.
Genau, wir müssen immer mal wieder mit Essen streamen. Das ist also 14. bis 17. Samstag und Sonntag geht es dann von 12 Uhr los bis 22 Uhr. Sonntag freue ich mich ganz besonders, haben wir tatsächlich auch Dominik Metzler direkt da, nachmittags um 15 Uhr, die ihr Resümee über die diesjährige Spiel zieht. Sie hat gesagt, lieber schon am frühen Nachmittag, weil abends ist dann eh ist alles Horror und Terror. Ja. Also deswegen da Sonntag 15 Uhr haben wir Dominik.
Und ihr habt einen Miniaturenmalwettbewerb, das kann man vielleicht auch nochmal sagen.
Auf jeden Fall.
Da kann man sich, glaube ich, noch bewerben. Oder habt ihr schon
also, voll? Also wir haben, in Rurik sind 8 Miniaturen. Also es geht ja darum, die Rurik-Miniaturen zu bemalen. 8 Plätze sind belegt. Einen Nachrücker habe ich schon auf der Liste.
Oh, okay, krass. Dann habe ich gar nichts gesagt.
Ich werde jetzt die Woche alle abtelefonieren und dann so das Vorgehen besprechen. Aber grundsätzlich, wer Interesse hat am Miniaturen, mal vielleicht stocken wir einfach auch noch auf und bemalen halt 2 Ruriks. Mal gucken. Also weil wir genug Anmeldungen haben. Ja. Ne? Also wenn ich... Sag das jetzt einfach mal so großkotzig, auch wenn mich Frank dafür vielleicht köpft, wenn wir noch den zweiten Rurik, die zweite Rurik-Packung vollkriegen, also nochmal 8 Anmeldungen, dann kriegen wir es auch hin, dass wir da 2 Ruriks bemalen. Ich muss mir das als Moderator dann überlegen, wie ich das zeitlich alles reinquetschen kann in die Slots, aber das bekommen wir hin. Genau. Und das ist das Thema. Dann haben wir Frag die Schmiede, wurde ja gerade auch nochmal nachgefragt. Die gibt es im Oktober tendenziell am letzten Montag, nee, am 4. Montag wieder. Jetzt lass mich mal überlegen. Heute ist der 4., 11., 18., also am 25. Genau, und dann die nächsten Beardgame Geeks am, das hast du jetzt besser im Kopf.
Montag, nachdem München gewesen wäre, wenn, also das ist dann wieder der Standardmontag, oder?
Der zweite Montag im November dann ganz normal.
Genau, da bleibe ich dann zu Hause, das streamen wir dann uns wieder zusammen.
Das hatten wir ja auch schon mal, hat ja auch gut funktioniert.
Das funktioniert dann auf jeden Fall gut.
Ja, da wird es noch besser funktionieren.
Und dann haben wir ja, ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell gedroppt ist, aber ich habe es eben schon gesagt, gibt es auch nochmal eine SOX-Mess.
Die SOX-Mess, genau, 5.12., da gibt es ja Geschenke.
Ist das so? Packt ihr die schon ein jetzt?
Es ist ja Weihnachten, also da muss es doch Geschenke geben. Ja, also ihr seht, das Programm bleibt wie immer belebt. Der Aufruf bleibt, wenn ihr coole Themen habt, die ihr hier gerne mal bei den Beard Game Geeks hören möchtet, dann schreibt das gerne hier auch mit rein. Ja, lasst es uns einfach wissen, was ihr hier gerne mal hören wollt. Oder vielleicht ist das dann auch mal was für eine Online-Messe, was wir mit ins Programm aufnehmen können. Ja, und so verabschieden wir uns also bis in anderthalb Wochen. Ich spiele digital, beziehungsweise wenn ihr in Essen seid, könnt ihr bei Malte natürlich...
Kommt gerne vorbei, auf jeden Fall, sagt mal hallo. Also es ist ja, es gibt ja sehr viel, sehr viele, sag ich mal, Usernamen, die man jetzt bei allen Twitch-Veranstaltungen sieht. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr vorbeikommt und einfach mal hallo sagt, weil das sind halt so Namen, da kann man sich nichts drunter vorstellen. Und ich kann ja nochmal mein Angebot erneuern. Wir haben am Freitag kurz von Leipzig gestreamt. Mhm. Und dann habe ich dann gesagt, dann schrieb jemand im Chat, es sieht aus wie sonntagsabends in Essen. Mhm. Ich gesagt, stimmt, außer dass keiner fragt, ob er die Demo-Exemplare günstiger kriegen kann. Und dann habe ich natürlich noch gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, und dann kannst du dir vorstellen, was passiert ist. Dann hat er die Frage. Und dann habe ich gesagt, wer am letzten Tag von Stuttgart tatsächlich zu uns kommt und mich anspricht, dass er quasi bei diesem Twitch-Stream dabei war und deswegen gefragt hat, da können wir dann mal ins Gespräch kommen. Aber bis Stuttgart brauchen wir unsere Demo-Exemplare halt immer selber. Ja. Also auch das kann ich hier nochmal wiederholen. Wenn ihr Bock habt auf physische Messen und sagt, Essen ist euch zu weit oder vielleicht noch zu groß, dann kommt in Stuttgart vorbei, das ist kleiner und vielleicht für den einen oder anderen ja auch näher.
Um den 15. November rum, glaube ich.
Ich glaube, eine Woche später noch.
Noch eine Woche später, 20.
Nee, stimmt, ja. Irgendwann im November. Stuttgarter Messeherbst heißt das, wenn ihr das sucht. Da ist dann unter anderem auch eine kleine Spielemesse. Ja. Da könnt ihr nämlich dann direkt mit uns beiden quatschen.
Bin ich auch da,
das habe ich nämlich so jetzt eben mal gehört.
Ja,
das freut mich natürlich ungemein. Dann können wir nämlich auch noch zocken.
Das stimmt wohl. Da können wir dieses japanische Spiel, was ich vorhin angeteasert habe, ausprobieren.
Auf jeden Fall. Und ich kann dir spätestens da Explorers beibringen.
So machen wir das.
Klingt nach einem Plan.
Dann, euch allen viel Spaß, einen schönen Abend, don't drink and drive und bis
zum nächsten Mal. Bis dann.
Wir waren die Beard Game
Games. Das hat voll gut geklappt. Ciao.